Also ich glaube, das hört sich verdächtig nach bärenstarkem Whisky an.
Was ist mit dir los? Was ist passiert? Muss ich mir Sorgen um dich machen? Oder was ist jetzt passiert?
Nee, ich habe da was Interessantes Neues. Also ich musste es uns wortwörtlich hart erkämpfen, aber es geht um Bearfight-Whisky.
Ich glaube, du bindest mir jetzt einen Bären auf. Warum willst du mit einem Bären kämpfen? Und was hat das Ganze mit Whisky zu tun?
Ja, stell dir vor, das ist so, als ob dein Gaumen mit einem Grizzly in den Ring steigt. Vergiss unsere normalen schottischen romantischen Abende vorm Kamin. Jetzt geht's mal an American Single Malt. Wenn du den aufmachst, der fordert dich wortwörtlich zu einem Duell heraus.
Na, wenn du American sagst, bin ich mir ja nicht so sicher, ob du da von Bourbon sprichst oder von was auch immer, aber ob das kein Bärendienst an mir ist?
Nein, ganz ernsthaft. Also der Name ist Programm. Der schmeckt, als hätte sich ein Rye Whisky mit einem Bourbon und einem fruchtigen Sherry in der Bar geprügelt.
Also ich weiß nicht, was das für ein Zauber-Elixier sein soll, aber wenn du mich lieb fragst, erweise ich mich als willig, dem Ganzen eine Chance zu geben.
Ja, top. Also da nehme ich dich beim Wort. Das heißt, schnapp dir dein Glas, nimm die Herausforderung an und gib dem Ganzen eine Chance.
Ob der Bär steppt oder ob ich mich da durchkämpfen muss wie Bear Grylls, erfahrt ihr in unserer Folge 68 mit dem Thema Bearfight. Seid ihr so skeptisch wie ich oder seid ihr positiver gestimmt? Ich weiß es nicht. Hört rein und erfahrt mit uns, was es damit auf sich hat und ob das Ganze was kann.
Whiskcast, 50 Shades of Grey.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Stell dir vor, es ist gar nicht mein Podcast, sondern der Podcast von Whiskast. Und ich bin aber nicht Whiskast, ich bin Philipp von Whisky 84 Grad. Und ich sitze hier mit den Jungs von Whiskast und freue mich wahnsinnig auf diese Folge.
Oh, jetzt möchte ich den ganzen Tag nur noch zuhören.
Ja,
jetzt wirklich. Bin ich schon voll im Fieber. Ich traue mich gar nicht, jetzt zu reden, nachdem das so schön angefangen hat.
Mega, also so eine Eröffnung hatten wir noch nie, wortwörtlich.
Nein, gar nicht. Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Wie ihr schon gehört habt, nicht alleine, sondern diesmal wieder mit Gast, nämlich mit Philipp von Whisky 84 Grad. Philipp, schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung hier in Rommerskirchen. War ich tatsächlich noch nie, habe ich noch nie vorher von gehört. Ja, danke, dass ich da sein darf.
Immer sehr gerne. Also wir kennen uns ja schon erstaunlich lange. Ganz lange haben wir uns nur digital gekannt und über die sozialen Kanäle und übers Telefon. Irgendwann haben wir uns auch endlich dann live getroffen letztes Jahr.
Richtig.
Aber tatsächlich bist du ja fast seit Anfang an Hörer von unserem Podcast.
Ich bin Hörer der ersten Stunde. Euer Podcast ist rausgekommen und ich habe den direkt gefunden als Neuerscheinung und habe den gehört, glaube ich, sogar am Tag, als er rausgekommen ist.
Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, dass wir jemanden hier haben, der spricht und der am ersten Tag die Folge hört.
Ja, ich würde sagen, der Ego-Push ist jetzt durch und wir können aufhören. Es war schön, dass ihr zugehört habt.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Aber weißt du, was witzig ist? Mit deinem Podcast ging mir das genauso. Ich wusste ja, dass du was vorhast und ich habe auch tatsächlich an dem Tag, wo die Single Malt Stories Episode 1 rauskam, beim Krafttraining deine erste Podcast-Folge gehört. Du hast mich ja auch dann sehr zeitnah um Feedback gebeten und ich fand es wirklich abgefahren.
Danke.
Welche, also wenn wir in deiner Episodenanzahl wären, welche Folge ungefähr wird es?
Oh, ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil ich habe das aufgeteilt in Batches. Das heißt, ich bin jetzt bei Batch 4 oder bei Batch 5 sogar, die ich gerade aufnehme. Das heißt, es müssten so um die 50 Folgen sein, glaube ich.
Krasse Nummer. Ey, der überholt
aber
uns
aber rasant aufgeholt, ja. Rasant aufgeholt. Jetzt hast du berichtet, dass du das erste Mal in Rommerskirchen bist. Das ist nicht verwunderlich. Ich glaube, das geht 99% der Bevölkerung mindestens da draußen so, dass sie noch nie in Rommerskirchen waren oder auch noch nie was von Rommerskirchen gehört haben, bevor sie uns das erste Mal gehört haben. Ehrlicherweise, bevor ich hier hingezogen bin, habe ich auch noch nie was von Rommerskirchen gehört. Das muss ich auch dazu sagen. Aber einige werden vielleicht auch sagen, einige Unwissende da draußen, was ist denn, wer ist dieser Philipp und was ist Whisky 84 Grad? Das interessiert uns natürlich jetzt auch brennend. Was müssen wir hinter deiner Marke Whisky 84 Grad verstehen? Warum sitzt du hier und möchtest mit uns heute Whisky trinken? Was hat das Ganze mit Whisky zu tun?
Ja, das kann ich euch erklären. Ich hole ein bisschen weiter aus.
Bitte.
Ich bin vor jetzt fast gut 20 Jahren mit dem Thema Whisky in Berührung gekommen und ich kann euch sagen, ich wollte nie nach Schottland. Ich mochte keinen Whisky, hatte riesen Vorurteile gegenüber Schottland. Da regnet es nur und es gibt nur frittiertes Essen. Und ich hatte aber zwei sehr gute Freunde, Ingo und Atze. Und mit
mit denen bin ich damals jedes Jahr oder alle 2 Jahre haben wir eine große Wandertour gemacht. Wir hatten einen Deal, immer einer sucht aus und die anderen müssen mit. Und in dem Jahr war Atze dran. Und wir haben vorher immer schon so überlegt und wir haben es immer ein Jahr im Voraus schon geplant, das Ganze. Und Atze hatte eigentlich, wir hatten so 2 Ziele, wo wir wussten, okay, in die Richtung geht's. Entweder Lappland, Sarek Nationalpark, die letzte Wildnis Europas, mein Favorit übrigens, oder Karpaten, Graf Dracula, Rumänien. Und wir haben uns getroffen zur Verkündung in der Nähe von Münster. Ich komme eigentlich aus Münster, in Haltern am See, in einem Café. Und Atze kam rein. Ingo und ich waren schon da. Er kam ein bisschen zu spät. Und das mit dem Wanderrucksack. Und Ingo und ich haben uns schon angeguckt, so irgendwie gewundert. Wir wollten ja nicht wandern, wir wollten die Wandertour planen.
Ja.
Und er kam zum Tisch wortlos und holte eine Flasche Lafroy Quartercast raus.
Oh, schön.
Zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren der rauchigste und torfigste Whisky auf dem Markt.
Ja.
Und ich habe einen Schluck genommen. Ich habe ihn ausgespuckt. Ich mochte diesen Whisky nicht. Es hat mich an Aschenbecher erinnert und ich war raus.
Kann ich verstehen.
Und es hat ein bisschen gedauert und ein paar Wochen später war ich bei Atze zu Hause und er hat mir ein bisschen was gezeigt. So ein Bellini 12 Jahre Double Wood. Fand ich ganz nett, aber hat mich nicht gecatcht. Dann kam so ein Glenmorangie 10. Auch ganz nett, aber irgendwie war das nicht mein Geschmack. Es war okay, ich konnte das trinken, aber es hat mich nicht gecatcht. Ein paar Wochen später habe ich mir eine Auszeit genommen, ich alleine an der Nordsee, im Nakuk, kleines Boutique-Hotel, Pärchenhotel, im Wangerland, was man nur mit Halbpension buchen kann, bis heute. Und eigentlich ein Pärchenhotel, 11 Zimmer. Und ich saß am ersten Abend da im Restaurantbereich, in der Lobby und habe gegessen. Die Pärchen waren relativ schnell alle nach dem Essen verschwunden auf dem Zimmer. Und ich saß noch am großen Kamin in so einem Ledersessel und habe gelesen. Und guck so rüber zur Bar und sehe da oben 3 Whiskys. Dann bin ich zur Bar gegangen und habe geguckt. Ich glaube, ich bin bis heute der einzige Gast, der jemals an dieser Bar saß. Und da standen, wie gesagt, 3 Whiskys. Ein Bellini Double Wood, 12 Jahre. Ein Glenmorangie 10. Ohne Scheiß.
Ach, das ist richtig witzig.
Und ein Highland Park 18. Und da wusste ich schon, dabei, Also ich hatte mich die Monate vorher schon so damit befasst, mit dem Thema, weil wir hatten auch die Absprache, wir in diesem Jahr Vorbereitung befassen wir uns nicht nur mit der Wanderung, sondern auch mit der Kultur des Landes, mit der Geschichte des Landes, mit der Kulinarik und halt auch mit dem Whisky. Also ich hatte mich schon so ein bisschen eingelesen, habe viel damals den ersten Whisky-Influencer auf YouTube geguckt, Horst Lüning.
Ja.
Also wusste schon so ein bisschen was und dieser Highland Park 18 passte nicht da rein. Da habe ich gesagt zu der Dame hinter der Bar, ich hätte gern einen Highland Park. Dann sagt, kannst du mir darüber was erzählen? Dann sagte sie, nee, wir haben keine Ahnung vom Whisky. Die Flaschen waren noch alle zu. Mein Chef hat die nach Optik gekauft. Krass. Dann hat sie diesen Highland Park aufgemacht und wollte mir einen Tumbler einschenken. Ich wusste ja, so viel Tumbler ist Quatsch.
Ja.
Wir brauchen Nosinglas. Hatte sie natürlich nicht, aber Grappagläser gab es. Mhm. Also ein Grappaglas, völlig in Ordnung. Und dann hat sie das voll gemacht.
Ja.
Also quasi wie in Holland das Bier, was man abschwächt.
Das kennen wir.
Und da habe ich gedacht, mein Gott, okay, habt ihr das dann erklärt? Ich war nicht so schnell, hatte ich dieses Glas, habe ein zweites, habe ein leeres noch dazu genommen und fand dann immer so ein bisschen umkippen. Und bin zurück aber zum Kamin. Habe mich da hingesetzt und habe an diesem Whisky gerochen. Und da war es vorbei.
Mega,
Das war mein Geschmacksprofil. Leicht rauchig, maritim, diese süße Sherry-Note. Also so alles. Das ist das, was mich gecatcht hat. Ich habe diesen Whisky getrunken und es ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingswhiskys.
Ja.
Ist der Highland Park 18. Auch wenn er in den letzten Jahren im Preis sehr gestiegen ist, muss
das
man dazu sagen.
Das stimmt.
Ich habe den damals noch für 50 Euro gekauft. Heute ist eine UVP, haben wir eine UVP, glaube ich, 160 Euro. Das ist wirklich nicht schön. Aber es ist so, wie es ist. Also ich habe ihn immer zu Hause offen, privat.
Ja, das stimmt.
Den hast und du so bin ich zum Whisky gekommen. Jetzt, sorry für die lange Erklärung, ich glaube, es ist aber wichtig. Ich bin dann auf dieser Wandertour gewesen, habe mich in dieses Land verliebt und in den Whisky. Während dieser Wandertour Anfang September, jetzt vor ungefähr 19 Jahren und habe ein paar Jahre später mein erstes Whisky-Tasting gemacht und mache das jetzt seit, ich glaube, Whisky-Tasting seit 14 Jahren, damals noch in großen Gruppen, 30 bis 60 Personen. Mhm. An so Biertischen könnt ihr euch das vorstellen. Nach dem zweiten Whisky hört ihr keiner mehr zu.
Ja,
habe ich gesagt, will ich nicht mehr, mache nur noch Privat-Tastings, habe dann jahrelang nur Privat-Tastings gemacht, bis Corona kam und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das ein bisschen mehr und mache seitdem jetzt Online-Tastings, mit mich gestartet und biete Whisky-Wanderungen und Whisky-Spaziergänge an deutschlandweit in mittlerweile 26 Städten von Ulm bis nach St. Peter-Ording.
Und ich kann direkt dazu sagen, dass wir haben uns ja drüber unterhalten, wir haben irgendwann gesagt, wir wollen gerne was mit Philipp machen. Und Philipp hatte auch Lust und jetzt hat es ja heute geklappt und dann überlegst du dir vorher, was wollen wir denn eigentlich machen? Und mein erster Vorschlag oder so Gedanke war, wollen wir nicht irgendwas über Glengoyne machen?
Ja.
Weil es so war, dass wir ja auch schon Online-Tastings mit Philipp mitgemacht haben. Mhm. Und Ich erinnere mich sehr gut ans Glengoyne-Tasting, weil das kannte ich, ist ein Name, habe ich mal ein, zwei getrunken, aber war so ein Whisky. Und in dem Tasting bin ich wirklich auf den Geschmack gekommen und wurde wirklich von dir begeistert für Glengoyne. Und dachte ich mir, boah, da musst du bald mehr von holen, weil das ist wirklich, wirklich toll. Und deswegen hatte ich die Idee, das zu machen. Und Philipp hatte aber eine andere Idee, die ich noch besser fand. Und so sind wir heute zusammengekommen. Wir haben uns nämlich etwas vorgenommen. Wir gucken heute auf 6 Whiskys, wovon wir gerade auf 5 gucken können. Den 6. verrät er uns nicht. Das ist das Geheimnis fürs Ende. Nämlich ein unabhängiger Abfüller. Und auch da bin ich ganz ehrlich, diesen habe ich zum ersten Mal in der Nachricht auf deinem WhatsApp-Kanal, den du hast. Davon habe ich das erste Mal gehört. Kannte ich vorher nicht. Du hast dich, gelinde gesagt, sehr positiv darüber geäußert. Und ich bin sehr gespannt, das jetzt mal probieren zu dürfen. Ich habe es jetzt durch die Recherche für die Folge erst kennengelernt. Was wir eigentlich hier haben, völlig unbekannt. Ich glaube, es könnte ein kleiner Geheimtipp sein. Wir werden es heute erfahren. Ich glaube, einige kennen das noch nicht.
Ja.
Die sprechen nämlich über
Wilson and Morgan. Ein italienischer, unabhängiger Abfüller. Bei mir vollkommen unterm Radar, bis auf die Optik und die Etiketten, habe ich die nie irgendwo zugeordnet. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal so frech und mache uns, bevor wir über sie sprechen, unseren ersten Whisky auf.
Sehr gerne. Ein schöner Plop.
Das war ein echt stabiler Plop. Von einer zu einem Drittel geleerten Flasche. Wir haben natürlich heute, wir sind zu dritt, das geht gar nicht, keine Samples, sondern wenn Philipp kommt, dann auch mit Gepäck. Im Rollwagen waren 6 ausgewachsene große Flaschen, das heißt, wir können halt aus dem Vollen schöpfen.
Wortwörtlich.
Definitiv. Ich kann schon mal dazu sagen, genau, Wilson Morgan, du hast es gerade schon gesagt, unabhängiger Abfüller aus Italien, der aber Single Malt Scotch Whisky abfüllt. Das heißt, es wird alles in Schottland produziert und abgefüllt, dann nach Italien importiert und von da dann weiterverteilt.
Wäre auch irgendwie dann verwunderlich, wenn nur italienische Whiskys verblendet worden wären oder ähnliches. Da ist der schottische Markt schon breiter.
Nein, genau. Und ich habe mich ja auf Schottland spezialisiert. Das heißt, die Whiskys, die es bei mir gibt in den Tastings, sind zu 99,9% aus Schottland.
Boah, ich habe noch gar nicht dran riechen wollen. Aber als es geploppt hat und ich den Korken nahe meiner Nase hatte, hatte ich direkt so einen Sherry-Einfluss sein.
Mann. Leicht. Aber wir haben auch gar nicht verraten, was wir im Glas haben.
Nee, ist noch geheim. Was haben wir hier? Wir haben einen Glenlossie. Das ist tatsächlich eine Destillerie, die ganz vielen nicht bekannt ist. Warum? Es gibt keinen Single Malt von Glenlossie, sondern die produzieren sehr viel für die Blended-Industrie. Wenn man sie findet, dann unabhängig abgefüllt, zum Beispiel von Diageo in der Fauna und Flora-Serie. Und genau dieser Fauna Flora ist auch der einzige, den ich bisher überhaupt von Glenlossie hatte.
Genau. Die Destillerie gehört zu Diageo und produziert so ungefähr, ich glaube, knapp 5 Millionen Liter. Also ist gar nicht so klein.
Das ist
oder nicht können sie produzieren. Ja. Sie produzieren nicht ganz so viel, aber sie können bis 5 Millionen Liter ungefähr produzieren. Wie du sagst, relativ unbekannt. Gibt ein paar unabhängige Abfüller, die immer mal wieder was von Glenlossie haben. Ich habe sie absolut lieben gelernt.
Kann ich nur bestätigen, noch nie einen schlechten getrunken. Der eine. neben der Reifung wurde hier gefinisht und zwar 30 volle Monate in PX-Fässern.
Genau, First Fill PX.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd von Rossi und Rossi, die hinter Wilson Morgan stehen. Dazu muss ich sagen, der Fabio Rossi, der hat Wilson Morgan damals gegründet mit seinem Vater 1992 als unabhängiger Abfüller. Mittlerweile hat er mehrere tausend Fässer in Schottland liegen und kann da aus dem Vollen schöpfen und füllt auch nur die Fässer ab, die wirklich gut sind. Und so habe ich das auch kennengelernt. Dieses Jahr, jetzt Anfang des Jahres, sind 18 neue Abfüllungen auf den Markt gekommen. Die 18 Abfüllungen habe ich alle bestellt und habe jetzt einiges da. Ein Großteil ist schon wieder weg. Aber ja, dazu später nochmal mehr.
Weil du Durst hattest oder?
Weil die Nachfrage so groß war. Tatsächlich gibt es, da es momentan keinen Importeur gibt von Wilson & Morgan in Deutschland, verkaufen sie direkt. Es soll auch keinen Importeur mehr geben, sondern es ist ein Direktvertrieb aus Italien. Das heißt aber auch, man kann halt nicht nur 3-4 Flaschen bestellen, sondern die Mindestbestellmenge liegt bei mindestens 120 Flaschen auf einmal.
Ja.
Also eine Palette. Und das ist der Grund, warum es nicht viele Händler gibt zurzeit, die in Deutschland die Sachen von Wilson Morgan haben.
Und warum auch wahrscheinlich viele Privatleute das jetzt nicht unbedingt zu Hause haben, weil dann doch die Hürde, wenn man 2 Flaschen haben möchte, 120 draus zu machen, vergleichsweise groß ist.
Ja, bis letztes Jahr gab es einen Importeur in Deutschland. Da gab es auch immer wieder Abfüllungen auf dem Markt. In einen oder anderen Online-Shops kriegst du auch noch ältere Abfüllungen von Wilson Morgan. Aber die neue Serie, die wir jetzt heute 6 von diesen 18 verkosten oder von 19 sind, die gibt es halt momentan nicht wirklich.
Kommen wir zum Geruch. Also ich finde, er riecht wahnsinnig interessant, sehr intensiv. Ich finde, der Geruch passt auch zur Farbe. Wir haben richtig schönes, fast schon roséfarbenen Einschlag, Bronzeton.
Natürlich, also nicht gefärbt, ja. Nicht kühl gefiltert.
Danke,
dass du sagst. Und ist 15 Jahre alt. Ist eine Vintage-Abfüllung von 2010.
Ja, richtig, also 2010.
Wurde 2025 gebottelt.
Ja. Was ich bemerkenswert finde im Geruch, ja, Sherry, aber trotzdem habe ich eine sehr starke Fallobst-Apfelnote. Ich rieche sehr viel Apfel und ein bisschen Marzipan mit da drin.
Genau, das ist es lustig. Und das kommt bei mir im Geschmack gleich nochmal mehr durch. Ich bin gespannt, ob ihr es auch Wahnsinn. Schmeckt. Ja. Ich habe eine Pfirsichnote.
Eine Pfirsich. Der Grund, Kern der Aussage ist, PX, da riechst du normalerweise PX, dunkle Traube, ja. Rosine.
Das ist immer das Gleiche.
Immer das Gleiche. Genau, immer die gleiche Leier. Aber hier ist sehr, sehr viel hellere Frucht, sehr viel Obstfrucht mit dabei. Ein bisschen durch das Marzipan, vielleicht ein tropischer Einschlag in der Frucht. Also etwas, wenn du PX-Reifung liest, was du nicht erwarten würdest.
Gerade über die Zeitraum. Man muss aber dazu sagen, das ist halt das Steckenpferd von Wilson Morgan. Reifung heißt mindestens eigentlich, ich glaube, das jüngste ist 20 Monate. Mhm. Eigentlich 24 Monate drüber, eher 30 Monate. Und das können die, weil Rossi und Rossi ein großer Importeur ist, auch von Weinen in Italien. Der größten Importeure für Wein und Öle in Italien. Und da haben die einfach Expertise, auch was Sherry angeht dementsprechend. Und sie machen halt Finishes mit trockenen Fässern. Das heißt, die Fässer werden geleert, die werden getrocknet und dann erst wieder benutzt, ähnlich wie bei Tomaten.
Mhm. Und eben nicht diese nassen Fässer, die gerade frisch gesoaked sind und dann klebt die Hälfte noch drin und du schüttest direkt Whisky drauf und eigentlich hast du eine Mischung aus Whisky und Sherry.
Dann wäre es auch schwierig mit 30 Monaten, weil dann würdest du nur noch den Sherry schmecken und Holz. Ja.
Ich habe noch ein bisschen Gewürztramine und es kommt hinten raus in der Nase eine kleine Pfeffrigkeit, die ich sehr angenehm finde.
Genau das Richtige für die scharfen Typen.
Yes. Ja. Wir haben hier 46%. Perfekte Trinkstärke. Mhm.
Dann Trinkstärke Rossi Rossi auf Glenglossy.
Slanche.
Slanche. Toll. Das ist aber ein sehr smarter Einsteiger, weil ich finde, klar, es ist schwer bei Glenlossie von einem Destillerie-Charakter zu sprechen, wenn man so wenig Glenlossie kennt. Ich finde aber das Grunddestillat, was dahinter steckt als Whisky, kommt schön hervor. Dann begleitet von diesem schönen PX, der nicht übertrieben ist. Und trotzdem habe ich immer noch ein bisschen malzige Noten, die mitschwingen.
Genau. Malz, Zitrus, Mandel ist auch diese Nussigkeit. Das ist Glenlossie, das ist den ich kenne, den Grundcharakter, den ich kenne von vielen Abfüllungen, die ich von Glenlossie unabhängig oder auch aus der Flora- und Fauna-Serie schon getrunken habe. Und das wird nochmal deutlich komplexer durch das PX-Gas.
Glenn Nussi.
So. Halte ich einfach zurück.
Ja, ich weiß. Ich meine, Philipp hört uns seit Anfang an, er weiß, dass ich nur Scheiße erzähle.
Die Mandel ist auf jeden Fall bei mir auch sehr dominant. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Es klingt lustig, aber es ist so. Die Mandel ist tatsächlich, habe ich sehr stark rausgeschmeckt. Trotzdem weiter die Fruchtigkeit, die schon in der Nase war, bleibt da. Das PX-Fass und auch hier finde ich es beim Trinken sehr schön im Geschmack. Die unterstützt, aber es ist auch da keinesfalls dominant, das PX-Fass, sondern ein sehr schöner Support für die Fruchtigkeit und die Nussigkeit. Es klingt eine schöne Süße mit die ganze Zeit. Das finde ich auch super interessant und super angenehm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut für den Einsteiger und den ersten Whisky des Abends, finde ich den schon sehr toll und jetzt ist Wilson Morgan schon positiv behaftet bei mir im Kopf.
Das freut mich sehr. Ja, ich habe sie, bevor ich sie bestellt habe, tatsächlich alle durchprobiert. Das war mir persönlich wichtig. Ich bestelle nur das und lasse auch nur das verkosten, was mir selber schmeckt. Alles, was mir nicht gefällt, nehme ich nicht mit in Tastings rein. Der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ist für mich ein schöner Einsteiger. Wie du schon sagst, kein Kalibrierungs-Dram. Braucht man nicht. Ich habe den jetzt momentan in meinen Wanderungen und in den Spaziergängen und als ersten Whisky gerade. Und das ist top.
Mega. Vor allen Dingen, der ist auch nicht schwer, finde ich.
Genau.
Der hat eine Komplexität, aber der ist nicht schwer. Ein Easy Zipper ist ein bisschen einfacher noch mit 40% und vielleicht ein bisschen wässriger, aber trotzdem ist der gut trinkbar und auch für Whisky-Einsteiger etwas, was ein bisschen mehr Vielfältigkeit bietet im Geschmack, aber trotzdem nicht schwer ist und nicht so erdrückend und erschlagend, sondern wirklich leicht. Gehaltvoll, aber leicht.
Definitiv. Ich war letzte Woche in Braunschweig und hatte ein Tasting im Bürgerpark, also ein Whisky-Spaziergang im Bürgerpark. Mhm. Und da waren zwei Leute dabei, die nicht so viel mit Whisky zu tun haben. Und die fanden den mit Stop. Also die waren absolute Einsteiger. Das war deren Favoriten-Dram, war der Glenlossie.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe so ein bisschen versucht, dein Pfirsich jetzt rauszuschmecken. Ich bin tatsächlich bei eingelegtem Pfirsich oder gezuckertem Pfirsich.
Aus der Dose?
Ja, genau, so aus der Dose. Aber tatsächlich ist der Pfirsich da.
Ja, definitiv.
Also nicht so reingebissen, frische Frucht, wo man sich noch den Schneidezahn am Kern dann verletzt.
Nee, schon so ein bisschen weich. Ja. Also schon matschig weich, ja.
Ja, matschig. Ich glaub, das ist diese toll. Geschmackliche Kombination, die ich in der Nase schon aus einem klaren Apfel habe, den ich rieche und dem Peks, was da ist. Im Geschmack kommt das so ein bisschen zusammen und vermischt sich. Und ich stelle mir dann so vor, wie wenn du Farben mischst, jetzt wird es poetisch.
Ui.
Okay. Wenn du Farben mischst, so gelb und blau gibt grün, hast du jetzt diesen Apfel mit der PX-Frucht, dieser dunklen PX-Fruchtigkeit, ergibt ein Pfirsich. Das passt aber wirklich, die Fruchtigkeit zusammen.
Ja. Die chemische Formel möchte ich sehen.
Traube plus Apfel gleich Pfirsich.
Ich weiß ja nicht. Redet ihr eigentlich über Preise in eurem Podcast?
Okay, ich kann dir das hier in dem Fall nicht sagen, weil es so wenige gibt, die das an den Privathaushalt vertreiben.
Also ich dann rate doch mal. Ich habe tatsächlich leider recherchiert, deswegen ist der Preis für mich kein Geheimnis. Also halte ich mal die Schnauze und du schätzt.
Ich hätte ihn jetzt auf ein Roundabout auf ein Fuffi geschätzt. 55, 60, 50 bis 60.
Für einen 15-jährigen Whisky, unabhängig abgefüllt.
Mit 46%.
Einfach, weil es der Einsteiger ist. Ich kenne Wilson und Morgan nicht.
Ja, du hast aber trotzdem recht.
Ja, absolut. Wir sind irgendwo zwischen 55 und 60 Euro.
Ja. Respekt, mein Lieber.
Ja, perfekt. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber der Einstieg hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja gut, sowieso als Fass-Finish-Freund, gerade auch Sherry-Finish-Freund, ist das natürlich genau auf meiner Wellenlänge, das Ganze.
Fass-Fetischist.
Ja, kleiner Fass-Fetisch.
Stimmt. Was ich noch sagen kann, es gibt 4 verschiedene Serien bei Wilson Morgan. Das war jetzt die Standardserie, die hat 46%. Dann gibt es dann die Signature Edition, da haben wir auch noch gleich was von. Die hat 48%. Dann gibt es 100 UK Proof, also 57,1%.
Das ist eine Serie.
Das ist eine Serie, gibt es mehrere Abfüllungen. Und dann gibt es noch die Fassstärken. Die Fassstärken sind die grünen Flaschen, kommt gleich noch.
Ja.
Und 100 UK Proof hat eine rote, wie heißt das oben, das rote Banderolen-Ding oben drauf. Die Kapsel, eine rote Kapsel.
Abgefahren.
Ist der letzte Wissen. Die ist 100 UK Proof.
Genau, deswegen, also das Rote habe ich nicht entdeckt, aus dem einfachen Grund, weil der liebe Philipp uns die vorenthält. Ich bin richtig hyped. Ich bin richtig hyped auf den letzten. Sowas liebe ich ja. Ich hasse es und liebe es zugleich. Aber das wäre auch meine Frage gewesen. Warum zur Hölle ist da eine grüne Flasche dabei und keine durchsichtige? Aber wenn die Serien unterschiedlich aussehen, das kennen wir ja durchaus von Destillerien, dass die gewisse Serien vom Schriftzug, vom Logo her anpassen. Manche Destillerien geben ja verschiedenen Serien, getauft, nicht getauft, sogar andere Namen. Aber das ist schon stimmig.
Ich müsste auch gerade sagen, Flaschenform sagen wir auch meistens was zu. Das ist eine typische zylindrische Flasche mit so einem leicht bauchigen Hals.
Richtig.
Die grüne, wenn du das Etikett abmachst, könnte auch eine Lafroig-Flasche sein.
Ja, total. Habe ich sofort.
Machst ein anderes Etikett drauf und das ist halt eine Lafroig-Flasche. Ich meine, okay, Lafroig ist einer der wenigen Hersteller, Destillierer, die grüne Flaschen nutzen. Aber es könnte tatsächlich eine sein, wenn du ein anderes Etikett drauf legst.
Ich glaube, es ist die gleiche oder eine sehr, sehr ähnliche Flaschenform. Ja. Also die Flaschenform ist bei allen Flaschen gleich. Es ist nur halt, wie gesagt, anders. Und die Standardsachen sehen relativ ähnlich aus.
Ja.
Unterscheidet sich nur an der Prozentzahl.
Auch so ein bisschen, also bei der Standardvariante ist die Jahreszahl drauf gedruckt, wann destilliert worden ist. Und bei den Signatures ist eine Altersangabe groß drauf gedrückt. Klitzekleiner Unterschied, aber ansonsten fast identisch.
Und was noch zu sagen ist, wir reden immer von eigentlich Single Casks.
Mhm.
Außer so ein paar Destillerien wie Kaila oder so, da gibt es dann mehr parallele Fässer zu, dann gibt es immer ein paar Fässer, aber so grundsätzlich reden wir immer über Einzelfassabfüllung.
Jetzt haben wir hier Wilson Morgan vorhin gehört, so heißt das Ganze, da steht groß drauf und dann kam gerade immer Rossi und Rossi und Rossi und wer sind diese Rossis? So einen kleinen Bildungsauftrag, den wir immer verspüren, um dem nachzukommen. In den 1920er Jahren gab es einen Rossi und das war Giuseppe Rossi, ein Venezianer, unheimlich schön dort, ich war auch schon mal da, ein Venezianer und damals schon Wein- und Ölhändler, hat beschlossen, sich auf dem italienischen Festland niederzulassen, hat das in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren auch getan und hat fleißig weitergemacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also dann Mitte, Ende der 40er Jahre, kam sein Sohn Mario mit ins Geschäft. Und Mario hat gerade in den 60er Jahren den Aufschwung genutzt und hat da angefangen, etwas mit Whisky zu tun. Und das war damals noch Blend Whisky, da haben wir in unseren Folgen vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Der Single Malt war früher, Mitte des 20. Jahrhunderts, eigentlich gar nicht so beliebt. Das war gar kein Thema, sondern das waren halt Blended Whiskys, die da eigentlich gerade aktuell und beliebt waren.
Mhm.
Deswegen haben die sich damals auch überwiegend mit Blend Whiskys befasst. Und das ging weiter und das wurde immer besser und mit steigendem Interesse wurden auch die ausgewählten Whiskys immer besser. Und dann in den 80er Jahren fing es langsam an, auch die Söhne dann wiederum von Mario, Fabio, gerade schon gehört, und Walter, der typische Italiener Walter, dass die zwei mit eingestiegen sind und die haben dann angefangen, sich mit Single Malts zu befassen und es wurde dann mehr oder weniger zu ausschließlich Single Malt. Und das ist das, wo wir dann heute sind. 1992, wie gerade gehört, wurde Wilson & Morgan gegründet und da gibt es eben Single Malt Abfüllung selbst ausgewählt, soweit ich weiß, jedes Fass selber probiert, in die Destillerie gefahren. Was ich ganz interessant finde, ist, die Fässer reifen auch in der Distillerie, aber die schicken den Jungs Fässer. Also die Rossis sagen, liebe Freunde, wir haben hier, ihr habt den Whisky und der reift bei euch, aber wir haben hier ein Fass, das schicken wir euch jetzt und dann kommt das bitte da rein.
Das finde ich total genauso geil. Genauso läuft das. Und weißt du, warum Wilson Morgan?
Nein, das wäre aber eine meiner Fragen an dich gewesen.
Ich habe eine Vermutung. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt. Meine Vermutung ist, es klingt einfach besser und verkauft sich besser, wenn du sowas wie Douglas Lang oder so heißt. Also Wilson & Morgan klingt nach einer uralten schottischen Familie, die das seit 1000 Jahren macht. Und ich glaube, das ist einfach gut klingender Singsang im Namen. Oder ist irgendwie Rossi Rossi übersetzt Wilson & Morgan.
Walter und Fabio.
Walter und Fabio. Auch sehr schön. Schön. Nee, tatsächlich, du hast recht.
Echt?
Es geht tatsächlich ein bisschen, wenn du jetzt einen italienischen Namen drauf hättest. Arangini irgendwas. Also, ich kann kein Italienisch, aber was in der Richtung. Da wird das ja keiner kaufen. Die würden alle denken, das ist italienischer Whisky. Italienischer Whisky gibt 2-3 Destillerien, aber nicht.
Punkt.
Ja, genau. Es ist so, der Herr Morgan saß damals schon 1992 in Schottland und hat für Fabio und seinen Bruder und seinen Vater auch, Mario, die Fässer ausgesucht. Und der Fabio ist Riesenfan vom Tennissport. Und die Firma Wilson ist im Tennissport sehr, sehr groß.
Okay.
Dann hat er das Ganze einfach Wilson Morgan genannt.
Geil. Mega. Ich habe viele Jahre Wilson gespielt, ja.
Ist bis heute so geblieben.
Okay. Aber es erfüllt seinen Zweck, wenn du das nicht weißt, wenn du jetzt nicht zufällig diesen Podcast hörst und weißt das nicht, dann denkst du alles, außer dass das ein irgendwie mit Italien verbundene Abfüllung ist, sondern denkst du, ja, der ist ein Schotte.
Richtig.
Zwei Schotten.
Herr Wilson und Herr Morgan.
Ja. Genau. Ja. Auf diese beiden Schotten würde ich sehr gerne anstoßen. Seid ihr dabei?
Ja, komm, wenn es sein muss.
Definitiv.
Ich wollte heute zwar nichts trinken, aber
großartig. Wenn du mich schlägst. Wunderschön. Habt ihr es gehört? Es ist eine jungfräuliche Flasche. Das war ein Plopp des ersten Males.
Das war ein sehr helles Geräusch.
Mhm. Und bei den frischen Flaschen ist das Eingießen einfach Premium.
So, eine große 12 auf der Flasche. Mhm. Heißt diesmal 12 Jahre, habe ich gelernt im Laufe dieser Folge.
Korrekt.
Und ich verrate mal so viel. Es ist eine Distillerie, die habe ich bei meinen ersten Schottland-Besuchen kennengelernt, war dort. Und es war die enttäuschendste Distillerie, die ich jemals gesehen habe. Ich sag mal so, bin da rein. Wir sind damals auch gewandert in dem Jahr und haben noch so ein paar Destillerien besucht. Unter anderem diese Distillerie, von der wir jetzt das Destillat im Glas haben. Es war dreckig. Es war alles verrostet in dieser Destillerie und ich habe vorher andere Destillerien schon gesehen, wo alles wirklich schön war, wo es für die Besucher poliert wurde, wo Leben war, wo Herzlichkeit war, wo Freundlichkeit war. Und wir kamen dahin und wir konnten eine Tour mitmachen, ganz spontan, damals war es ja noch möglich. Da musste man es nicht vorbuchen über Monate, sondern man wartete einfach und hat in der Zeit schon 2-3 Drams gekriegt aufs Haus. Völlig egal, weil man warten musste, als Entschuldigung. So, dann haben wir diese Tour gemacht. Und es war nicht herzlich, es war nicht willkommen. Es war ein alter, dreckiger, fleckiger Teppich im Besucherzentrum, wenn man das Besucherzentrum nennen kann. Die Sachen waren alle verrostet. Es war alles einfach nur, ja, siffig ist zu viel, aber es war schon dreckig. Und wir reden, also ich habe mittlerweile, muss ich dazu sagen, meine Meinung geändert über diese Destillerie und über die Destillate. Damals hat es mir nicht so gut geschmeckt. Heute mag ich diesen Stil dieser Destillerie unglaublich gerne und wir reden über
Ben Nevis. Wir haben Ben Nevis schon häufig im Podcast erwähnt, allerdings nicht wegen des Destillates, sondern wegen dem namensgebenden Hügel.
Hügel, ja, richtig. Der höchste Berg in Großbritannien mit 1400 und 92 Meter, meine ich.
Ja, ein kleines Hügelchen. Nicht zu verwechseln mit Ben Bracken. Der Ben Nevis ist eine echte Distillerie. Ja. Und kein Name. Hört man auch nicht allzu oft, tatsächlich. Hauptsächlich bei unabhängigen Abfüllern.
Ja, mittlerweile haben sie eigene Abfüllung und eine richtige Fanbase.
Aber es ist
aber eher sehr minimal in Deutschland erhältlich. Das heißt, immer ausverkauft, relativ schnell. Und in anderen Ländern deutlich mehr verfügbar, in Schottland auch. Ich glaube, viel geht auch, weil es die haben einen Investor, einen Besitzer aus dem asiatischen Raum.
Das stimmt.
Genau. Ja. Und dadurch geht viel nach Asien.
Ah, okay, alles klar. Farblich sind wir jetzt ein bisschen heller unterwegs, finde ich. Der Bronze-Einschlag ist ein bisschen einem satten Gold gewichen. Mhm. Jetzt sind wir für mich in einem Goldton unterwegs.
Und jetzt wird spannend. Wie viele Monate Finish? In was für einem Fass?
Das Finish ist wirklich ein bisschen abgefahren. Also wir haben ein Doppelfinish, allerdings in der gleichen Finish-Art. Wir haben zunächst ein Finish in 32-monatigen First-Fill-PX-Fässern. Danach kommt das, weil es noch nicht rund war, beziehungsweise weil man nicht zu viel Sherry wollte und trotzdem noch den Grundcharakter behalten wollte, ein zweites Finish für 36 Monate, aber nicht First-Fill, sondern Third-Fill. Ist auch das allererste Mal, ich das höre, dass man vom Finish nochmal downgradet in schon benutztere Fässer, um da nochmal eine andere Nuance, eine andere Tiefe reinzubringen.
Und wir reden über was für Fässer?
Hast du PX.
PX, genau. Wir reden wieder PX. Über PX-Fässer und dann guckt euch diese helle Farbe an. Mhm. Das heißt, es sind, obwohl es First Fill und Third Fill war, es waren extrem trockene Fässer mit wenig Farbe.
Und ich sag mal, wenn von 12 Jahren Reifung schon über 4 Jahre Finish in Anführungszeichen ist, das ist schon eine Nummer.
Genau, so ist es. Im Geruch habe ich wieder viel Fruchtigkeit, aber etwas mehr Getreide und vor allen Dingen weniger Sherry, viel mehr Holz. Ich habe hier wirklich Holz in der Nase.
Ja, schöne Assoziation. Ich sag mal so ein bisschen nicht hochglanzpoliertes Holz, sondern so ein bisschen waldiges, schmutziges Holz.
Mhm. Genau, apropos schmutzig. Das ist für mich der Distillerie-Charakter. Aber es liegt nicht an meinem ersten Besuch, sondern insgesamt vom Destillat, muss ich dazu sagen, wenn das jetzt gut passte.
Oh, ist das gut. Deswegen haben die Optik direkt danach ausgerichtet. Du bist nicht nur, was du isst, sondern auch, was du trinkst.
Oh, diese ganz dezente Süße, die gefällt mir richtig gut. Du musst ein bisschen an dem Benannten vorbeiriechen, um an diese Süße zu kommen. Aber die ist richtig schön im Hintergrund.
Ich finde das fast schon prickelig. So ein bisschen Brause, aber prickelnd. In der Nase schon prickelnd. Also ganz, ganz spannend.
Johannes prickelt es immer nur im Bauchnabel.
Ja, das ist ja schon häufig, dass ich dieses
prickel. Das ist in deinem Bauchnabel geprickelt. Das haben wir regelmäßig, in der Tat. Ja.
Mir gefällt aber Brause viel besser, weil bei Brause kannst du mir nicht mehr auf den Sack gehen mit meinem Bauchnabel.
Brause. Aber ich habe jetzt ein bisschen was von Gemüsebrühe. Das ist ganz irre. Ich finde das unglaublich.
Wieder eine neue Note.
Ich finde den unglaublich komplex in der Nase, diesen Whisky. Und das hat mich auch so überzeugt. Ich habe ihn das erste Mal jetzt in Nürnberg getrunken, auf der Village.
Ja.
Und war wirklich, also da habe ich auch im Prinzip Wills und Morgen kennengelernt und war einfach unglaublich begeistert von diesem Destillat. Das war das erste, was ich dort auf der Messe probiert habe.
Ja, wenn du in so einen Schuppen reinläufst wie das Village und dann das als erstes hast, dann denkst du, wird ein geiler Tag.
Ja, und ich bin dran geblieben. Wie gesagt, alle 18 durch.
Okay, da habe ich gar nicht nachgefragt. Ich dachte so, ja, wie hast du es geschafft, 18 Destillate durchzukosten? Dann war wahrscheinlich Tag 1 beim Village nur Wilson und Morgan.
Yep.
Jetzt hätte ich fast ohne anzustoßen getrunken.
So gut. Weil du so aufgeregt bist.
Meine das Herren. Ist so. Dann ganz schnell, bevor ich doch trinke. Slanche.
Slanche.
Klar, wir haben 2% mehr als gerade, aber ich finde, er schiebt mehr als nur 2% mehr.
Aber trotzdem verhalten, tut ihm aber sehr gut, weil er den Geschmack schön transportiert. Geschmacklich, nehme ich mal vorweg, finde ich ihn sehr, sehr gut, aber komplett anders. Ein anderes Destillat als gerade eben. Ich meine, klar ist es ja auch, aber eine unheimliche Süße, oder?
Ja.
Fast knatschsüß. Finde ich super interessant bei einem 48-prozentigen Whisky. Ja. Für einen Whisky eine unheimliche Süße da drin.
Aber nicht drüber. Ich finde den genau richtig. Ich finde, der ist perfekt. Der Alkohol ist perfekt eingebunden und der dürfte nicht weniger haben. Dann wäre er flach. Der ist genau perfekt, so wie er ist.
Viel Getreide, oder?
Ja.
Ich habe auch eine sehr getreidelastige. Hätte ich jetzt bei der Dauer in PX-Fässern nicht gedacht. PX musst du schon, ich will nicht sagen, musst du suchen, aber ist sehr im Hintergrund.
Also was Fabi unglaublich wichtig ist, ist Brennereicharakter. Insgesamt alle Whiskys, die wir hier haben oder alle Whiskys, die Wilson Morgan abfüllt, sind destilleriegetrieben. Das heißt, wir haben keine Überlagerungen etc. Die Fässer werden nicht abgefüllt. Falls die drüber sind, gehen die weg, werden weiterverkauft.
Mhm. Ja, und das ist ja häufig der Grund, weswegen es Fässer gibt, die unabhängig abgefüllt werden, weil die Distillery-Owner oder ähnliches sagen, das ist ein Fass, das ist mir nicht ganz gelungen und das muss man retten mit einem krassen Finish. Mit Virgin Oak, mit krass Sherry, mit was weiß ich. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist ein guter Whisky, der dann noch Perfektion erfahren hat und es ist nicht ein misslungener Whisky, der versucht wurde zu retten.
Absolut.
Gefällt mir.
Und man darf immer nicht vergessen, die Firma Rossi und Rossi oder die Familie Rossi verdient ihr Geld nicht mit dem Whisky. Du hast es gerade schon erklärt. Es geht weit zurück mit Wein und Öl. Mhm. Das ist das Spaßprojekt.
So als
und Spaß. Das merkt man.
Ey. Also,
das aber ist Leiden, ich würde schon machen. Fast sagen Leidenschaft, ne? Ja, weniger Spaß, absolut. Mehr Leidenschaft.
Ja, genau. Es ist eine Leidenschaft.
Großartiger Whisky, auch hier muss ich sagen, für 12 Jahre, wenn du überlegst, das ist jetzt für Age-Statement Whiskys bei etablierten Brennereien eigentlich so der Einstieg, so mit 10, 12 Jahren. Aber hier ist das ein richtig gehaltvoller, runder, voller und erwachsener Whisky mit 12 Jahren.
Alter. Meinst du, Philipp, ist das gute Preis-Leistungs-Verhältnis auch darin begründet, dass es eben nicht auf Gewinnerzielung aus ist, sondern auf Genuss, weil wir sind jetzt ja hier, auch wenn wir jünger sind als gerade, 12 Jahre, 15 Jahre, sind wir preislich etwas teurer, ca. 10, 12 Euro teurer pro Flasche, aber trotzdem immer noch ein sehr tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Absolut, für einen unabhängig abgefüllten Ben Nevis mit 12 Jahren, das darf man auch nicht vergessen, die sind bei vielen teurer, weil es wenig gibt. Ich glaube, ja, es kann sein. Ich weiß es nicht hundertprozentig, was ich mitbekommen habe. Jetzt, ich habe jetzt relativ eng mit Fabio und auch mit dem Team zusammengearbeitet, um das für Deutschland, also um das hier so hinzukriegen, dass ich die ganzen Sachen auch in meinen Tastings habe. Es ist schon so, die gucken, was haben die für das Fass bezahlt und die kalkulieren absolut fair. Also das habe ich gemerkt insgesamt. Es macht Spaß, mit dir zu arbeiten. Also auch für den Endverbraucher. Nicht nur für mich, ja, sondern auch insgesamt für den Endverbraucher macht ja das einfach Spaß. Das ist absolut fair.
Kann ich nur bestätigen. Ich habe Spaß.
Absolut. Ebenso. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe vorhin schon, bevor wir angefangen haben, gesagt, ich finde es einfach immer super spannend, selber noch was Neues kennenzulernen. Man beschäftigt sich doch viel mit Whisky, macht das eine ganze Weile schon. Wir trinken jetzt auch über 15 Jahre Whisky und haben in der Zeit einiges gemacht. Und dann immer noch was zu haben, was man nicht kennt und was von dieser Qualität ist, das ist, man lernt ja doch immer was Neues kennen. Vieles davon ist Mittel. Aber das ist halt neu und wirklich gut. Und das ist schön, immer wieder sowas Gutes, Tolles, Neues zu entdecken und zu finden. Das macht halt wirklich Spaß.
Sehr schön gesagt.
Vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, ich hatte andere Pläne. Mein Jahr ist durchgeplant. Ich habe bis Ende des Jahres stehen meine ganzen Tasting-Termine. Ich bin jetzt gerade dabei, 2027 zu planen.
Ja.
Das war natürlich auch was anderes geplant, was Whiskys angeht, die ich in die Tastings nehme. Und ich fand die so großartig, ohne da jetzt irgendwie Werbung für machen zu wollen. Darum geht es mir gar nicht. Ich will das einfach, dass ihr da draußen das genießen könnt. Das erfahrt, was das für eine Qualität ist. Und ich habe die dazwischen geschoben. Ich habe meinen ganzen Plan über den Haufen geworfen, meinen ganzen Lineups und habe das einfach gemacht.
Cool. Nach einem Drittel der heutigen Range kann ich sagen, ja, lohnt sich. Bisher lohnt es sich absolut. Und wenn man so unsere Aufstellung von Beginn einer Folge zum Ende einer Folge kennt, weiß man, wir haben jetzt sehr selten in unserer Zeit mit den einfachsten Whiskys aufgehört, sondern oft wird es mit der Zeit noch ein bisschen besser. Deswegen, wenn man schon nach dem ersten Drittel sagen kann, hey, das lohnt sich, das ist wirklich gut, ist das kein schlechtes Zeichen für den Abfüller oder die Distillerie.
Dann bin ich einfach mal so frech, wie ich von Anfang an war und wir arbeiten uns straff von einem Drittel zur Hälfte. Dann würden wir nämlich zu Whisky Nummer 3 kommen.
Die besagte Lafroy-Flasche.
Das ist die besagte Lafroy-Flasche. Ich empfehle euch, das Glas einmal kurz mit Wasser durchzuspülen.
Das machen wir.
So, mit frisch ausgespülten Gläsern geht's jetzt weiter mit der besagten Lafroy-Flasche, das einzige Grünglas des heutigen Abends.
Ja, tatsächlich, die einzige Fassstärke, die ich euch heute mitgebracht habe. Aber wir haben später noch, den kennt ihr noch nicht, einen 100 UK Proof.
Perfekt. Dunkles Plop heißt
nicht viel Luft in der Flasche.
Ich habe direkt Klischee im Glas. Ich habe total Klischee im Glas. Aus dieser Ecke von Schottland habe ich so selten dunkle Whiskys im Glas gehabt. Ich finde, es ist ganz, ganz klassisch, dass es eben nicht das tiefrot-dunkel ist, sondern sehr, sehr hell. Wir haben ja später noch einen Cold Lila. Das ist immer meine Referenz für helle Whiskys, so heißt es. Very cloudy. Aber der ist wirklich hellig. Der ist richtig Stroh.
Der ist jetzt auch noch nicht, wir haben ja schon so Riesling-Kopien im Glas gehabt. Das ist es jetzt auch nicht.
Nee, du siehst aber auch schon, Alter.
Du siehst schon noch die gelbliche Farbe, ne? Das ist schon okay. Aber wenn du jetzt die Nase nimmst, ne, dann fragst du dich erstmal ganz kurz, Moment, was ist jetzt hier los?
Da bist du mir eine Nase weit voraus.
Dann mach das doch mal. Und jetzt fragst du dich, was ist denn hier los?
Nicht wahr? Das ist doch kein Whisky.
Und da fragst du dich auch direkt, okay, das kenne ich irgendwoher. Zumindest wenn man diese Distillerie liebt. Das ist diese Distillerie.
Also ich finde eine vergleichsweise, für Whisky vergleichsweise starke Anisnote ist da drin. Das sagt schon relativ viel aus.
Ich habe Melone, Honigmelone.
Ich habe Zitrus.
Zitrus, sehr gut, ja. Eher orangene Zitrusnoten als gelbe Zitrusnoten. Also so Zitrone-Orange-Vergleich.
Ich habe gelbe Zitrusnoten. Aber es ist das Schöne, es ist so subjektiv.
Ja, bei mir ist der Anis ganz dominant, aber ja, ein bisschen Zitrus ist auch da.
Bin ich alleine mit meiner Melone?
Ne, die Melone kann ich nachvollziehen.
Okay, danke. Ich hätte mich fast ein bisschen geschämt.
Absolut, also Honigmelone, ne?
Ja.
Ja.
Ich habe eine Melone getragen.
Er riecht sehr trocken, weniger nach Süße. Trocken ist eine sehr schöne Geruchsnote.
Weil er ist in der Nase im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, mit der Süße, so ein bisschen Spritzigkeit, ein bisschen Leichtigkeit. Der wirkt ein bisschen schwerer. Ist vielleicht ein ganz weit hergeholter Vergleich, aber das gerade waren so die Weißweine und das ist dann eher Richtung Rotwein. Etwas kräftiger, schwerer. Der, ich glaube, gut, wir wissen ja jetzt, dass er auch 50,1 Volumenprozent hat. Ne?
Das ist die besagte. Genau, Fassstärke.
Fassstärke, genau. Der wird auch mit Sicherheit ein bisschen treiben gleich, den Geschmack. Der geht mit Sicherheit ein Stück weit mehr nach vorne als die beiden Vertreter gerade eben.
Ja. Genau, wir reden über eine Distillerie in den nördlichen Highlands.
Noch etwas nördlicher als Glenmorangie.
Aber man darf da nicht zu kleinlich sein.
Man darf nicht zu kleinlich sein mit den Ortsangaben. Es ist richtig. Eine alte Arbeitskollegin von mir kam aus Kleinlich. Sie kam wirklich aus dem Ort. Und
warum ging sie da weg?
Nein, sie wohnt da bis heute, aber sie hat halt bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet und war in UK angestellt als Personalerin und sie kommt aus diesem Ort, war da ultra stolz drauf und sie hat mir beigebracht, wie man diesen Ort ausspricht und deswegen Clanleash ist wirklich, wenn es auf Gälisch, wenn eine Schottin dieses Wort sagt, ich dachte erst, ich kenne jede Distillerie und dann hat sie mir gesagt, wo sie herkommt und ich habe sie nicht verstanden.
Ich habe sie nicht verstanden, weil sie es so krass betont hat.
Clunellish.
Clunellish. Wunderschöne Destillerie.
Warst du da?
Ich war schon da, ja. Zweimal, dreimal war ich schon bei Clunellish.
Ihr hört, Leute, der Mann liebt Schottland wirklich.
Wir haben drum.
Tatsächlich bereise ich versuche jedes Jahr zweimal nach Schottland zu kommen, seit knapp 20 Jahren.
Und dann wahrscheinlich auch nicht nur irgendwie für einen Samstagnachmittag in Glasgow, sondern halt dann richtig.
Notfalls das, nein, aber ist auch schon passiert, aber eher längerfristig.
Wir sind jetzt schon bei der Destillerie, wir sind heute beim Alterssieger des Abends, es wird nicht mehr älter, aber das Finish, beziehungsweise das nicht vorhandene Finish, nämlich die Standardreifung, das bringt mich jedes Mal wieder auf den Holzweg. Wenn ihr mich blind gefragt hättet, hätte ich gesagt, wir haben ein Weißwein-Finish. Aber es ist einfach nur fucking Bourbon.
Richtig, Ex-Bourbon-Fässer. Und wir haben ein Alter, wo man von der Nase her erstmal nicht davon ausgeht, dass es das Alter ist, weil so viel Zitrus und Säure, wie der in der Nase hat, würde eher auf jüngere Destillate hindeuten.
Ja.
Clanleash insgesamt hat ja eine Standardabfüllung, ist der 14-Jährige.
Genau, Punkt.
14. So, dann bringt die Diageo ab und zu mal die Special Releases raus, da gibt es mal ältere.
Hast du eigentlich die Special Release Abfüllung 2025 von Clanleash mal gehabt?
Nein.
Weil das gab hier Lieferprobleme. In ganz Europa Festland ist der Clanleash nicht zum Release angekommen.
Echt nicht?
Nein. Und dann standen wir da mit nicht nicht
ich 8, ihn, sondern ich habe ihn nie probiert.
Nee, der ist
wir bis waren heute beim Diageo Tasting Special Release und der war nicht da, weil sie ihn nicht liefern konnten. Der kam später und deswegen haben wir den, ich habe den 2,25er nie getrunken, weil er da beim Tasting nicht da war, alle anderen schon. Und wir haben einen gediegenen Ersatz bekommen. Ne? Also das war, ich glaube, einer aus 2023. Ein älteres Diageo Special Release wurde dann geöffnet. Sehr, sehr gut. Aber wir haben den tatsächlich aus 25 nicht bekommen, weil sie ihn irgendwie nicht ranbringen konnten. Jetzt sitzen wir heute eben mit 20 Jahren.
Genau, 20 Jahren.
Das ist gerade für Clanleash nicht schlecht.
Ich würde sagen, Slanche.
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 Danke für den Hinweis, die Gläser zu spüren. Ich glaube, die Nuancen wären vom alten PX fast verschluckt worden. Der Alkohol ist schön, toll eingebunden, ganz toll. Also ich hätte den vorherigen Ben Nevis stärker eingeschätzt jetzt als den 20-jährigen Clanleash. Das ist sehr spannend.
Gutmütige 50%.
Gutmütig.
Ja, die meinen es gut mit uns heute.
Ja.
Was ich bemerkenswert finde, bei 20 Jahren, in Anführungszeichen schon, es ist ein hohes Alter, aber diese für alte Whiskys typische Wachsigkeit, die kommt hier, finde ich, schon gut durch. Die gefällt mir immer sehr gut. Zeuge eines alten, älteren, gereiften Whiskys. Hier habe ich diese Wachsigkeit schon bei 20 Jahren, das habe ich sonst selten. Deine Melone kriege ich im Geschmack, endlich. gerade habe ich sie gesucht, jetzt kriege ich sie.
Was mit meiner Melone?
Sehr froh, dass du nur eine hast. Deine Melone ist da mit der Wachsigkeit. Auf einmal schleicht sich im Geruch nicht zu vermuten eine unheimliche Süße wieder ein.
Ja,
die war vorher nicht da. Im Geschmack ist die Süße plötzlich da.
Es ist mega. Diese Vanillenoten, die dazukommen. Ich finde die Wachsigkeit unglaublich schön. Ganz typisch Kleinisch. In sehr, sehr ausgeprägter Form meiner Meinung nach, die Wachsigkeit. Das hast du sonst gerne 25 plus, so eine Wachsigkeit oder 30. Die ist hier bei 20 Jahren auf jeden Fall da. Ich finde, der hat eine wunderschöne Säure. Das ist das, was mich total begeistert hat. Also ein unglaublich runder Alkohol, extrem gut eingebunden bei 50,1%.
Ja. Den hätte ich auch in eine 40er geschätzt, muss ich sagen.
Ich auch.
Ja. Und die Säure, die du ansprichst, hätte bei mir wieder die Assoziation gestärkt, dass wir einen Weinfinish haben, aber ist es nicht der Fall. Und normalerweise hast du ja gerade bei so langen Bourbonreifungen entweder einen Überdruss an Holz oder eben eine krasse Kohle und oder Karamellnote von den Bourbon Barrels. Das heißt, das ist entweder behandelt, dass sie nochmal gehobelt worden sind oder ähnliches, dass sie definitiv nicht nochmal stärker verkohlt sind. Das ist wirklich... Ja. Krass, was man aus ehemaligen Bourbonfässern rausholt.
Aus einem.
Ja, aus einem. Ist auch wieder ein Single Cask, ne?
Und jetzt mal zum Thema Wachsigkeit nochmal. Geh mal mit deiner Zungenspitze jetzt am Gaumen entlang. Nee, nicht in einem Glas. Am Gaumen oben entlang.
Am eigenen?
Am eigenen, ja.
Okay. Nee, nimm
Und guck mal aufs Mundgefühl. Das ist wie so ein Film, der sich überall anders legt. Und das ist selten, dass ich das bei einem Whisky mal hatte. Und das macht mich so demütig. Das
ist eine geile Nummer, ja. Ich bin sehr gespannt jetzt, was wir hier als Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Weil wieder Referenz, Diageo Special Release 18 Jahre, wären weit über 200 Euro gewesen.
Ja.
Wobei sind wir hier?
Ich muss das einfach gerade, ich bin ja der Unwissende heute. Ne? Die Preise, ich habe nichts nachgeguckt, was die Preise angeht. Ich habe keine gefunden. Auf jeden Fall dreistellig. Ich glaube, gut mit dreistellig. Also ich würde jetzt sagen, vom Mundgefühl, vom Geschmack, vom Whisky her, vom Alter 150 plus.
Ja, wir sind bei 200 Euro.
Ja, das hätte ich hier, muss ich aber ehrlich sagen, auch erwartet. Ist für den Whisky auch okay.
Fairer Preis. Ich finde den unglaublich fair, preis-leistungstechnisch unglaublich schön und ist tatsächlich eins meiner Lieblingsdestillate. Und deshalb auch heute an dritter Stelle, trotz der Fassstärke, weil er einfach unglaublich, der spricht für sich.
Ja.
Wisst ihr eigentlich, warum Whisky 84 Grad?
Ich weiß es, aber erstens gibt es niemanden, der die Geschichte schöner erzählt als du. Und das ist so hörens- und erzählenswert, dass ich das jetzt unfassbar gerne aus deinem Mund hören möchte.
Und das passt so gut zum Kleinisch, weil es damit zu tun hat. Kleinisch ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdestillerien aufgrund des Mundgefühls. Ich liebe dieses Mundgefühl auch schon beim 14er. Der 14-Jährige, die Standardabfüllung, hat für mich auch eine leichte Wachsigkeit und eine Säure. Und das mag ich in Kombination mit der Vanille unglaublich gerne. Und ich brauchte irgendeinen Namen. Boah, wir brauchten irgendeinen Namen. Und eigentlich hatten wir einen anderen Namen. Und da gab es ein kleines rechtliches Problem, weil genau 3 Wochen, bevor wir die Marke angemeldet haben, eine Destillerie aus Schottland diese Jahreszahl benannt hat. Und das war Lindos.
Oh.
Und mit ihrem Whisky 1494, glaube ich, also John Corr, ich habe schon wieder verdrängt. Ich meine, 1494 war es.
Oder
92. 1492 oder 1494. Ich habe es wieder verdrängt, weil ich hatte alles fertig. Ne? Visitenkarten waren gedruckt, die Internetseite stand, die Domains waren registriert. Und die Markenanwältin hat das Ganze registriert und wir haben halt den Konflikt gehabt. Und dann musste ich mir was überlegen, weil die ersten Tastings standen dann an unter dem Namen. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und da habe ich überlegt, okay, was sind meine Lieblingsdestillerien? Highland Park, Kleinisch und so weiter. Und wegen dem Mundgefühl und das passt alles und es geht ja bei meinen Tastings nicht nur um den Whisky, sondern auch um die Geschichten, die ich erzähle über Schottland. Und da habe ich gedacht, okay, eine dieser Geschichten hat mit Kleinisch zu tun, eine meiner Signature-Geschichten. Warum dann nicht Whisky 84 Grad? Weil Kleinisch den Grist auswäscht mit 84 Grad heißem Wasser. Das ist der Grund, warum Whisky 84 Grad. Das kann auch damit zu tun haben, dass ich 1984 geboren bin, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, also nicht auf dem 84. Breitengrad. Oder?
Hat damit nichts zu tun. Temperatur.
Ja, Temperatur. Kein Winkel, kein Breitengrad, kein Längengrad. Und du hast, ich glaube, innerhalb deiner ersten 3 Folgen Single Malt Stories auch dann deine kleine Leash Story erzählt, wie du in dieser in diesem schönen Raum saßt und dann irgendwie 3 weit über 20-jährige kleine Leashs verschnabuliert hast. Und ich würde viel dafür geben, diese drei Destillate auch mal in diesem Raum probieren zu dürfen, weil du da so häufig und so schön von erzählt hast.
Ja. Apropos erzählen, das sagt dem geneigten Hörer da draußen auch. Wir zwei, Johannes, du und ich, wir folgen natürlich auch dem WhatsApp-Kanal von Philipp. Ja. Den gibt es, Whisky 84 Grad, dem kann man sehr gern folgen. Da gibt es eben diese Links und Geschichten und Erzählungen. Es gibt den Instagram-Kanal von dir, den man ebenfalls folgen kann. Sollte man auch tun, das tun wir ebenfalls. Und dann gibt es natürlich daneben noch deine Internetpräsenz, wo man sich immer informieren kann, was gibt es für Wanderungen über ganz Deutschland verteilt, glaube ich, wo man mitmachen kann.
26 Städte mittlerweile, wie gesagt, von Ulm, Würzburg, ich glaube der südlichste, Heidelberg, da unten Wiesbaden, die Ecke, bis hoch nach St. Peter-Ording. Und da wird es auch noch eine neue Internetseite jetzt geben, weil ich relativ viel ab diesem Jahr, jetzt ab Ostern, in St. Peter-Ording bin und da Whisky-Tastings mache am Strand. Mega. So, und wer Bock hat, da vorbeizukommen, das können wir in den Shownotes gerne verlinken. Das ist whiskyammeer.de.
Oh.
Und da wird es dieses Jahr noch ungefähr 50 Tastings in St. Peter-Ording geben.
50?
50.
Junge.
Und also den ganzen Sommer über bin ich am Strand und darf da arbeiten und Tastings machen. Und ihr seid die Ersten, die es jetzt erfahren tatsächlich. Ich habe das ich bin gerade dabei, die Marke aufzubauen.
Geil.
Ich glaube, das wird cool. Ich habe einen Testballon, bin ich schon gefahren. Ist mega angekommen.
Das
also Whiskys verkosten am Meer, egal bei welchem Wetter.
Ja.
Ob Seenebel, ob Gischt, die einem Gesicht fliegt, ob Sonnenschein, ob in den Dünen. Wir machen da ganz verrückte Sachen und auch regelmäßige Formate.
Hammer. Aber ich glaube, das zeichnet es auch ein bisschen aus. Ich habe auch bei deinen Whisky-Wanderungen schon gemerkt, es sind teilweise besondere Orte dabei, sehr schöne Kulissen, sehr schöne Orte. Das ist nicht einfach nur durch die Wohnstraßen laufen und dabei ein Whisky trinken, sondern das ist schon wohl ausgewählt. Das sind sehr, sehr schöne Ecken, die man sich da anschaut und daneben noch guten Whisky genießen darf und was dazu erfährt. Tastings, hast du gerade schon gesagt, gibt es entweder live vor Ort oder auch online. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Es ist ein gediegener Wissensauftrag, Bildungsauftrag dabei und es gibt natürlich fantastischen Whisky.
Da muss ich sagen, gerade für die Leute, die sich auch besser mit Whisky auskennen oder die öfter zu meinen Tastings kommen wollen, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr jemals einen Whisky zweimal bei mir verkostet. Ich garantiere, maximal einen Whisky habt ihr schon mal bei mir probiert. Wenn ihr auch zwei Tage später kommt, das Line-up ist jedes Mal anders.
Mega, das ist echt cool. Und das ist auch eine Sache, die ich so unglaublich an dir schätze. Wir haben jetzt ja einige deiner Online-Tastings mitgemacht. Es war jedes Mal innovativ, neu und cool. Ich habe noch nie in meinem Leben zwei Whisky-Adventskalender nacheinander gekauft. Also immer gewechselt, jedes Jahr gewechselt. Letztes Jahr, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, habe ich den von dir erworben. Und wie Steven schon sagte, mit x Jahren Whisky-Trink-Erfahrung und ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Whiskys wir schon probiert haben.
Millionen.
Milliarden. Zig Trizillionen. Und ich glaube, von den 24 Whiskys hatte ich in meinem fortgeschrittenen Whisky-Alter 4 vorher im Glas. 4.
Dann waren es 3,5, weil ich glaube, der Highland Park 18, das war eine ganz alte Abfüllung, zählt nicht.
Ganz alte. Das war genau die Highland Park 18 Flasche, die du vorhin schon besungen hast und die hast du mit mir geteilt durch diesen Kalender.
Apropos, völlig off-topic jetzt, aber es fällt mir gerade ein, alte Abfüllung. Was für ein großer Unterschied das ist. Ein Highland Park 18 von heute hat nichts mit dem Highland Park 18 früher zu tun.
Nee.
Wir haben das jetzt gemerkt, wir zwei waren unterwegs, privat, mit lieben Whisky-Menschen, haben Dalmore getrunken und jeder hatte noch so ein bisschen was dabei und wie das immer ist. Wir durften was blind verkosten. Wir haben ein Glas gekriegt und dann wurde gesagt, was ist das? Und das war ganz verrückt. Aber es war großartig. Es war super lecker.
Ja.
Und das war, was ist das? Und teuer und toll. Und also es war wirklich, ich habe es auch getrunken und es schmeckte fantastisch.
Wirklich.
Und dann hat er das Bild rausgeholt, was es war.
Es war ein Johnny Walker Black Label aus den, wie viele Jahren?
70ern?
Ich meine auch aus den 70ern. Ja.
Also bekannt vor sowas. 50 Jahre alt. Aber das war ein Whisky zum Hinknien. Mhm. Wenn du heute ein Black Label nimmst, schön, kannst du trinken, das ist okay, aber brauchen tun wir das alle nicht.
Ja.
Aber das war, ein dreistelliger Single Malt. Ich hätte locker gesagt, das ist ein 250 Euro Single Malt.
Ja. Richtig geil.
Vor 50 Jahren war die Blended Welt eine andere als heute. Und das war beim Single Malt auch so.
Definitiv. Wollen wir noch mal gucken, ob tendenziell ein 14-jähriger Ardmore da mithalten kann.
Ich habe vorhin drauf geguckt und das war der mich zumindest vom Interesse her am meisten interessiert hat. Ardmore ist die einzige Destillerie, die heute am Start ist, über die wir schon mal eine Folge gemacht haben. haben. Dass wir kennen Ardmores. Es ist eher Basissegment. Es sind eher einfache, getorfte Whiskys gewesen. Hervorstechen tut ein bisschen der Portwood. Die anderen sind, ja, gut, habe ich auch da. Aber jetzt hier so ein unabhängig abgefüllter Ardmore. Gibt es. Hatten wir auch schon einige. Das hier wird jetzt ganz, ganz spannend.
Absolut. Da steht nämlich drauf, unpeated.
Ach, ja, ernsthaft?
Hast du dich nicht vorbereitet? Du hast die Flaschen vor dir stehen.
Das ist so korrekt, ist. Aber ich habe nicht mal hinterfragt, dass ein Ardmore unpeated sein könnte.
Du kannst ja gar nicht lesen.
Nee, kann ich auch
nicht. Guck mal hinten drauf.
Kannst du es lesen?
Ja.
Brauchst du eine Brille? Junge, Junge. Das ist wirklich crazy. Also niemals, niemals wäre ich auf die Idee gekommen.
Ich habe auch noch nie davon gehört.
Nein, muss ich.
Ich auch sagen. Vorher nicht.
Dann rein damit.
Dass die das überhaupt gemacht haben, da müssen die aber gutes Verhältnis haben.
Wobei ich muss sagen, ich hatte den jetzt schon mehrfach im Glas. Wenn ich dran rieche, so ganz unpeated. Also ich glaube, die Anlage war nicht ganz unpeated.
Ich habe mir den Korken jetzt mal in mein rechtes Nasenloch gesteckt.
Ja, da steckt er noch.
Da steckt er immer noch. Da, ich habe auch so eine ganz leichte Rauchnote mit dabei. Das ist, wie gesagt, kann auch Einbildung sein, ähnlich wie ich bei einem...
Nee, ist es nicht.
Ist es nicht?
Nein, ist es nicht. Ich habe den blind verkostet. Ist es nicht. Ich habe den beim ersten Mal blind verkostet. Ich wusste nicht, was mir eingeschenkt wurde von diesen 18. Ich habe auch sofort gesagt, der ist peated. Ganz leicht. Der ist aber tatsächlich unpeated.
Hammer.
Aber Wahnsinn. Da sind noch Nuancen wahrscheinlich in der Anlage drin gewesen, ja, was auch immer, irgendwo. In den Washbacks, was auch immer.
Ja.
Das ist eine ganz feine Rauchnote.
Ja. Das schätze ich auch. Also entweder Washbacks oder halt dann noch in der Brennanlage oder irgendwie in den Kondensatoren. Irgendwo war noch was, ja. Rest vom Braubrenngang vorher. Aber spannend.
Schöne
Aber,
Farbe.
Ja.
Sehr dunkel. Dunkel, bernsteinig, bräunlicher Einschlag. Gefällt mir sehr, sehr gut. Suggeriert, ich bin viel. Suggeriert mir vieles. Vom Geruch hast du schon so einen leichten Rauch.
Ja, was haben wir denn für Fässer?
Was haben wir für Fässer? Also nur mal neutral in die Runde gefragt. Du hast es, glaube ich, nicht recherchiert. Weißt du, was für Fässer es sind?
Nee, gar nicht. Mich irritiert schon der leichte Rauch beim Unpeated. Wenn einer draufschreibt, Unpeated, und da ist so ein Geruch, dann ist das ein Heavy Crocodile Fass, dann ist das richtig hart gecharrt normalerweise. Wird hier wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das habe ich gerade schon aus den Anklängen rausgehört.
Es ist Oloroso, aber sowas von
Hätte ich nicht rausgerochen.
Echt nicht?
Nein.
14 Jahre Vollreifung.
Ja. Nein, jetzt wenn du es weißt, ja, kannst du es erahnen. Aber eben durch diesen Raucheinschlag, der lenkt dich erstmal ab. Der lenkt dich erstmal ab. Macht bei der Farbe Sinn. Da hätte ich es aber nicht vermutet.
Wir haben hier 14 Jahre Oloroso. Von diesen 14 Jahren 10 Jahre in wiederbefüllten Oloroso-Fässern und dann nochmal ein Finish on top 4 Jahre lang in First Fill Oloroso.
Mhm.
Also Oloroso mit Oloroso-Finish.
Geil. Ja. Woran mich das erinnert vom Rauch, ist auch nicht der getorfte Whisky direkt, sondern das ist wie so ein Eilerfass.
Ja.
Wenn du einen ungetorften Whisky in ein altes Eilerfass steckst, dann ist das dieser Geruch, dieser oft als kalter Rauch beschriebene.
Vielleicht war in dem Oloroso, in dem ersten Oloroso-Fass auch vorher ein peated Whisky, das weiß ich nicht.
Ja,
ja. Aber wirklich. Es ist ein unpeated Destillat und das finde ich so spannend an der Geschichte.
Wirklich spannend. Mhm. Also ich bin voll bei euch. Das kann nicht nur diese Assoziation Ardmore gleich Rauch. Da ist noch irgendwas mehr.
Das hat ja auch nichts mit dem Ardmore Rauch zu tun. Wenn wir jetzt eine Flasche von dir holen, unten, dann erschlägt die uns. Das ist so ganz fein, so ganz dezent, so ganz schön eingebunden.
Wie das Single Cask, ein Fass. Allerdings sind es schon auch ein paar Flaschen, die rausgekommen sind. Fast 700 Flaschen, die jetzt aus diesem Fass rausgekommen ist. Das heißt, es wird mehr als Hogshead gewesen sein.
Waren 500 Liter Fass.
Ja. Kommt von der Flaschenanzahl sehr genau hin.
48%?
Ja, Signature-Serie, besondere Fässer heißt es.
Und wie besonders es ist, das erfahrt ihr
nach der nächsten Maus.
Maus.
Lasse.
Werbung Ende.
Wie ist das immer?
Und dann die Ente.
Du bist die perfekte Ente.
Erste Geschmacksnote, vollmundig. Der füllt den kompletten Mundraum.
Und dann kommt der Speichel.
Speichelfluss setzt ein. Der ist schwer. Das ist ein schwerer Whisky. Der hat richtig, richtig Nachdruck.
finde, der bleibt auch relativ lang. Ich finde, hier merkst du im Vergleich zu den vorherigen Destillaten die 48% auch etwas mehr. Der schiebt etwas mehr an. Es ist eine dunkle, schwere Note. Da merkst du jetzt schon den Oloroso. Er bringt aber eine schöne, trockene Süße mit. Ja. Nicht diese Knatschsüße, wie wir am Anfang hatten, sondern wirklich eine trockene Süße. Aber du merkst hier wirklich auch den Rauch.
Ja,
du merkst den Rauch. Als ob das ein Getor fürs Oloroso-Fass gewesen wäre.
Ich verrate euch was.
Bitte.
Ich habe wie gesagt, auf der Village die Marke überhaupt kennengelernt. Hab dann eine Woche später war die Hansa Spirit in Hamburg. Und ich habe, nachdem ich Sonntag, also ich habe nicht am ersten Tag, wie du es gerade vermutet hast, auf der Village, willst du morgen kennengelernt, sondern am dritten, am Sonntag. Ein Sonntag ist auf der Village für mich immer der Probiertag. Meistens auf Messen so. Da probiere ich Sachen aus, die ich nicht kenne. Und der Stand hat mich einfach den ganzen Tag beschäftigt. Und das war auch gut so. Ich habe am Montag bei Rossi und Rossi angerufen und habe gesagt, kriegt ihr das hin? Also Sonntag, wie gesagt, auf der Messe. Nachts nach Hause gefahren. Die Züge der Deutschen Bahn hatten ein bisschen Verspätung. Ich war erst um 12:30 zu Hause, also statt 10:30. Aber ich habe gut geschlafen, gut geträumt. Und dann brachte mich meine Frau vielleicht auf eine Idee. Und also sie war nicht ganz unbeteiligt daran. Warum machen wir das nicht einfach?
Geil.
Ich habe da angerufen in Italien, habe gefragt, kriegt ihr das hin, bis Donnerstag mir Ware zu schicken? Weil nächstes Wochenende ist die Hansa Spirit. Ich würde das gerne ausprobieren, wie das ankommt im Norden. Und ich habe es hingekriegt. Ich hatte dann quasi 5 Tage später, also es war Montag, am Freitag einen eigenen Messestand auf der Hansa Spirit.
Hammer.
Und da nochmal ganz lieben Dank an Chris von der Hansa Spirit, Chris Rickert. Das war großartig, dass das so schnell geklappt hat. Und das war neben dem Ben Nevis und dem kleinen Nisch das, was am besten ankam, war diese Atmo.
Kann ich voll nachvollziehen. Also der klassische Deutsche an sich hat ja eh so ein leichtes Oloroso-Fetisch. Ich finde, der ist ganz anders als die 3 Kandidaten vorher, weil entweder haben wir Bourbon-Vollreifung oder eben normale Reifung plus ein verhältnismäßig langes Finish. Und ich finde, diese erste Vollreifung hebt sich dermaßen von den anderen Whiskys ab, dass das innerhalb dieses neuen Projektes Wilson & Morgan nochmal eine gnadenlos andere Facette ist, aber anders positiv.
Ja, definitiv. Also das hat mich auch überrascht bei diesen 18 Destillaten, die ich probiert habe an dem Sonntag. Ich habe nicht alle runtergeschluckt. Das wäre auch schwierig geworden irgendwann. Ja. Das muss ich dazu sagen. Das hat mich so fasziniert. Es war jeder anders. Auch mit gleich Reifezeit. Du hast immer einen Destillerie-Charakter gehabt. Du hast immer die DNA der Destillerie gehabt. Aber es waren alle anders. Mhm. Und ich verrate euch noch was. In dieser 18er Range gibt es auch den Ardmore als Fassstärke.
Ui.
Anderes Fass.
Ja.
Sehr spannend. Habe ich heute nicht dabei. Ich schicke euch aber gern Samples.
Das klingt wirklich abgefahren. Also diese Breite an Auswahl, die wir jetzt schon nach 4 von 6 verkostet haben, überrascht mich. Erschlägt mich ein bisschen. Je länger ich jetzt diese Oloroso-Wucht trinke, desto mehr habe ich noch rosinigere Noten. Bisschen, das geht schon fast in Muskatellwein-Noten hinein, durch diese leichte Würze auch. Ich glaube, das ist der Rauch, der diese Würze imitiert. Das ist echt komplex.
So eine geräucherte Rosine, eine geräucherte süße Rosine, das ist echt jetzt beim zweiten, dritten Schluck und ein bisschen länger im Mund, ist das schon echt krass.
Jetzt mag ich den nicht mehr. Ich mag keine Rosinen.
Ach du liebes
Lies. Es ist echt. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist ein großartiger Whisky. Ich habe selten einen Whisky, bei dem ich so viel Speichelfluss habe. Ich muss die ganze Zeit schlucken, weil es kommt immer mehr Speichel. Ja, Wahnsinn.
Weil der wirklich so schwer ist und so viel transportiert. Aber auch da bemerkenswert, jetzt sind wir bei 2/3 der heutigen Range. Jeder Whisky ist so unterschiedlich, ein komplett anderer Charakter. Also die sind so weit voneinander weg, das sind Welten dazwischen.
Ganz andere Sachen. Distillerie-DNA.
Ja, also wirklich
schön straight, schön geradlinig, die Story echt cool erzählt insgesamt. Das ist natürlich auch der monströse Vorteil bei unabhängigen Abfüllern, dass man sich so breit aufstellen kann, weil man eben nicht auf eine Brennblase limitiert ist, sondern aus dem ganzen Portfolio schöpfen kann.
Ja, Respekt. Weil natürlich alles seine Daseinsberechtigung hat und jeder, glaube ich, der mit Whisky anfängt, und da sprechen wir, glaube ich, auch die gleiche Sprache, wenn ich das so aus euren Podcast-Hörer der ersten Stunde rausgehört habe. Vielleicht war ich der erste Hörer. Wer weiß.
Das kann sein. Oh, geil, du kriegst ein Zertifikat.
Ja, es ist so, jeder hat mit Standardabfüllungen angefangen. Das ist ja ganz normal. Du fängst ja nicht mit einem unabhängigen, also in der Regel nicht mit einem unabhängigen Abfüller an.
Ja.
So,
ja.
Da trinkt man sich hin.
Ja. So. Das ist so. Was haben wir angefangen? War Glenfiddich, ne?
Glenfiddich war die allererste Folge, ja.
Glenfiddich haben wir angefangen.
Ja.
Glenfiddich. Glenfiddich war die erste Folge.
Was war euer erster Whisky?
Du zuerst. Ich dachte, du bist Hörer der ersten
Stunde.
Ja, okay, ich weiß, es gibt uns bald 3 Jahre. Es gibt uns bald 3 Jahre. Ja. Lafroig 10 tatsächlich. Die Story war ähnlich. ähnlich wie bei dir. Ja. Abiball 2010, das ist jetzt 16 Jahre her. Ein Kollege hat gesagt, ich tue uns was Gutes. Damals, damit wir waren damals 20, ich war 20, Kollege war 19, am Kofferraum draußen am Parkplatz. Was richtig Teures, ne? Eine 40 Euro Flasche Whisky oder 45 Euro hat man damals ja nicht getrunken. Ne? Da gab's den Gorbatschow mit Fanta oder Cola und das war gut.
Wobei der damals noch nicht so teuer war.
Ja.
Aber damals was richtig Gutes.
Ja, inflationsbereinigt. Also, nein, ne?
Aber 30 Euro damals für eine Flasche Whisky.
Ja.
Also ja. Viel Geld.
Hat er gemacht und alle fanden es unfassbar eklig, weil er wusste auch gar nicht, was er kauft. Er dachte, das sieht gut aus, das ist schottischer Whisky, das kostet Geld, das nehme ich mit. Und alle fanden das super eklig und ich fand das gar nicht so schlecht. Und dann waren wir später nochmal beim gleichen Kumpel zum DVD-Abend und haben uns ein paar Filme angeguckt und hat was getrunken dabei. Und ich habe gesagt, ey, da steht noch die Flasche. Und er so, ja, mach leer, nimm mit, schenke ich dir, was auch immer du willst, Hauptsache sie kommt weg. Und dann habe ich wieder von dem Whisky getrunken und ich fand es wieder lecker. Und dann dachte ich mir, Whisky schmeckt auch pur. Das war halt das Erste, was mir pur geschmeckt hat. Den Rest hast du immer irgendwie mit Cola oder Fanta oder Sprite oder irgendwas gemischt. Und Whisky hat mir pur geschmeckt. Das war das erste Destillat, hochprozentig, was ich wirklich gerne pur getrunken habe. Das war dann der Freud 10. Deswegen war ich in meinen Anfängen auch ganz großer Fan von getorften Whiskys. Das hat sich mittlerweile geändert. Trinke ich immer noch mal ganz gerne. Aber wenn du mich nach meiner Präferenz fragst, sind es tatsächlich ungetorfte. Aber so hat es angefangen, ja. Ich bin über die harte Schiene ebenfalls rangeführt worden.
Ich habe es nicht geschafft. Ich war zu schwach. Sie waren zu stark.
Du bist noch einmal abgebogen und dann doch wieder zurückgekehrt. Ja, also an meinen ersten Whisky, ich weiß nicht, was es war, kann ich mich nicht erinnern, weil einer meiner allerbesten Kumpel, bis heute meine linke Herzhälfte, auch wenn er schon über 12 Jahre tot ist, der hat mir einen Whisky-Cocktail gemacht, weil ich keinen Whisky mochte und er sagt, Johannes, das liegt nur daran, dass du das Falsche trinkst, ich mach dir, was dir schmeckt und hat dann irgendeinen hochklassigen Whisky genommen, mir damit einen ganz tollen Whisky-Cocktail gemacht. Zu der Zeit, als ich nach Köln gezogen bin und Sport studiert habe, hat er eine Ausbildung im Bereich Gastro gemacht und war in Bad Pyrmont im Skigebiet und hat dort dann ja, Hotellerie, Gastrogewerbe gelernt und hat da sehr viel mitbekommen. Hat dort den Whisky noch mehr lieben gelernt als vorher schon. Und das wird mein erster richtiger Whisky gewesen sein. An die Marke, die ich mich als ersten Single Malt erinnere, das war Glenmorangie.
Gut.
Und Glenmorangie hat mich damals noch der 10er. Genau, ja. Also die haben ja umgestellt dann die jetzt Range. Auch 12. Richtig. Ja. Und also was heute der 12er ist, war damals der 10er, auch noch in dieser schönen Verpackung. Und der hat mich so umgehauen. War dann auch mein erster Single Malt, den ich zu Hause im Schrank hatte als Weihnachtsgeschenk. Ja, das, ich glaube, in so eine easy drinkable Distillery kann man sich sehr schnell verlieben.
Ja, absolut. Soll ich was Romantisches erzählen? Die Kofferraumtruppe mit Lafroig 10. Wir haben jetzt in zwei Monaten ein Haus gemietet und genau die Truppe von vor 16 Jahren. Wir fahren nur wir Jungs, ohne Frauen, fahren für ein Wochenende in ein Haus im Grün, ohne Nachbarn, mit Sauna und 7 Schlafzimmern.
Mega.
Ich bringe den Whisky mit, jeder bringt was mit und dann sind wir genau die Truppe von damals. Heute Reunion in diesem Haus ein ganzes Wochenende und lassen es uns da richtig gut gehen und ich mache für die Jungs ein Tasting. Mittlerweile haben wir uns weiterentwickelt. Ich glaube, der ein oder andere ist an den Whisky rangekommen, der ein oder andere nicht, aber ich habe gesagt, ich habe 2-3 Flaschen da, ich bringe was mit und wir machen ein schönes Tasting an einem der Abende.
Oh, ich habe Gänsehaut.
Und ich finde es richtig geil, dass genau diese Truppe sich jetzt nach 16 Jahren wieder wie so selten zusammenfindet und wir ein Wochenende zusammen machen und ich sage euch eins, es wird Whisky geben.
Mega.
Mega, ich habe schon eine Idee für dein Line-Up. Lafroig 10, Lafroig Quarter Castle.
Ich will sie nicht so sehr quälen.
Okay. Lafroig Brodie. Einer meiner liebsten Abfüllungen, lange vom Markt verschwunden. Brodie, Wahnsinn.
Triple Wood.
Ja. Der Triple Wood, genauso vom Markt verschwunden. Klar, ersetzt durch den Lore, aber der Triple Wood ist anders. Der ist
also
ganz
der Lore, sorry. Ich bin Triple Wood Fan.
Ja,
mittlerweile. Also, ich habe ja damals gesagt, muss ich dazu sagen, Highland Park 18, mir schmeckt nur Whisky über 18 Jahren. Danach gab es nämlich, habe ich direkt online bestellt, damals noch bei Horst.
Ja.
Da gab es ja nicht so viele Alternativen. Einen Tomatin 18.
Ja.
Dann gab es für mich einen Dalmore 18.
Ja.
Also ich bin dieser 18-Schiene treu geblieben.
Ja, stark.
Weil ich gedacht habe, das ist das Einzige, was ich mag. Das hat sich dann irgendwann geändert, aber dann kam man so ein Macallan 12 Sherry Oak und so. Aber es war damals alles noch der erste Macallan 12 Sherry Oak, den ich gekauft habe, lag damals bei 32 Euro.
Was?
Das ist... Ja, ich muss sagen, wir haben uns schon ein paar Mal über overrated Whiskys unterhalten. Und es tut mir leid, so gut McKellen auch ist, ein fantastischer Whisky. Ja. Aber die Preispolitik ist, finde ich, nicht cool.
Liegt an James Bond. Geschüttelt, nicht gerührt.
Ja, ja, ja. 100 Pro. Also Dalmore, ähnliche Kategorie. Toller Whisky, großartiger Whisky. Aber tatsächlich auch dann eben durch diese einschlägigen Filme und natürlich diese Flasche mit dem silbernen Hirsch drauf. Das wurde so häufig verwendet, das ist dann dermaßen hochgegangen. Schon spannend.
Match vor Ort übrigens bei Dalmore mit dieser Holzbank, die man, ich habe noch irgendwo ein Foto, da küsse ich diesen Hirsch, diesen Holzhirsch. Aber andere Geschichte.
Hat er den Kuss erwidert?
Vielleicht. Aber ich verrate nicht mit oder ohne Zunge. Sei nicht zu.
Oh, herrlich. Wir haben jetzt so viel über Rauch gesprochen. Ich möchte es jetzt qualmen lassen.
Ja.
Neue Flasche.
Krass, und
der Qualm.
Und der kommt
Qualm aus der Flasche
raus. Hast du gesehen? Da kam was raus.
Oh. Der Qualm kam wirklich aus.
Hast du gesehen?
Ja, aus dem Flaschenhals.
Bildliche Bedeutung.
Das ist ein ganz besonderes Destillat.
Ich bin richtig gespannt jetzt.
Da kannst du mir wieder mehr von einschenken. Das ist so gut.
Das nehme ich sehr gern wahr. Ja.
Wir sind jetzt völlig unvoreingenommen. Typisch Colila, ähnlich hell wie der kleine Liege. Ich würde sogar sagen, noch eine Nuance heller.
Ähnlich finde ich ihn. Leicht in Hellgold.
Ja, fast kannst schon mal die Flasche dran halten.
Aber die Nase ist auch wieder weird.
Weißt du, was wirklich weird ist?
Du.
Ja, das auch, aber das ist nichts Neues. Ich fand jetzt den Ardbeg im allerersten Moment. Ardmore im allerersten Moment rauchiger jetzt als den Colila. Ja.
Ich finde auch, er hält sich zurück in der Nase.
Er hält sich ein bisschen zurück. Er hat 48%. Und jetzt mein Trick, wenn ich nicht weiß, welcher Whisky das ist. Und wenn ich rausfinden möchte, man riecht Rauch, man riecht Torf. Man denkt sofort an Eiler bei diesem Destillat.
Klar.
Ist so. Wenn du wissen willst, welches Destillat von Eilers ist, kleiner Tipp. Hand drauf, aufs Glas, umdrehen, dann Hände zusammenreiben, reinriechen. Und dann ist die Frage, was riechst du?
Ist natürlich auch eine Frage, wo die Hände vorher waren, das ist ganz klar.
An meinem Köter.
Das ist noch die bessere Alternative.
Ja, riecht sehr stark nach Hund, der Kohli, da muss ich sagen.
Und wenn ich jetzt Erdnuss rieche, weiß ich, es ist ein Kaila.
Ich meine, du bist ja sehr, sehr, sehr erfahren und hast Stecken, glaube ich, in die Tasche.
Erdnuss, ne? Aber eher in die Schale. Erdnussschale.
Das ist crazy.
Also Erdnuss und dann aber kalter Aschenbecher.
Ja, es ist so. Und es ist so. Aber jetzt weißt du, wie Kaila riecht. Und jetzt erwählst du immer an der Kaila erkennen. Ja. Versprochen.
Der Whisky im Glas riecht jetzt anders, nachdem ich ihn in meiner Hand gerochen habe.
Du hast jetzt deine Nase vorbereitet.
Boah, das ist so ein Insider. Das bauen wir in jedes Tasting ein.
Tatsächlich, also das erste Mal, ich habe diesen Trick schon mal gehört, nämlich bei Kyrö Rye.
Ja.
Und da ist es ganz krass, weil wenn du das mit dem Kyrö Rye machst, dann riecht es nach Brotteig, nach Sauerteig. Das ist ganz verrückt. Hab es dann nachdem bei anderen Whiskys einfach mal probiert und es riecht nach nix oder ganz komisch. Ja. Deswegen ist es ganz geil zu wissen, hier funktioniert es wieder, weil du einen sehr charakteristischen Geruch hast. Und ja, jetzt ist er in der Nase komplett anders.
Komplett anders.
Aber ich gebe den Tipp, mach das nicht, wenn du die Hände vorher desinfiziert hast. Ich hatte letztens Leute im Tasting. Also ich muss sagen, ich habe ja einen eigenen Testingraum in Lippstadt.
Ja.
Und wenn die Leute kommen, vorne steht immer Desinfektion. Und manche, also vom Tasting, viele, die reinkommen, desinfizieren sich die Hände. Und ich habe das gemacht und ich habe nicht dran gedacht, den Leuten zu sagen, wascht euch eben vorher die Hände. Und dann gerochen und alle sagen so Erdnuss und Erdnussschalen und so weiter. Und die sagen, Desinfektion. Dann ist ihnen selber eingefallen, okay, sie haben sich vorher die Hände desinfiziert. Dann ist es ungünstig, sonst funktioniert es.
Macht Sinn. Also ich finde, bei relativ neutralen Whiskys, die eben dann nicht diesen Hauteffekt haben, da riecht es dann manchmal nur noch nach Alkohol, aber so chemikalisch-alkoholisch, nicht so dieses Reinigungs-Desinfektionszeug, was man so gerne riecht. Und manchmal riecht es dann so ein bisschen nach, ich weiß nicht, ist das eine Geruchsnote, so abgestorbene Hautreste. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, aber das ist auch tatsächlich dann eher bei geringerwertigen Destillaten.
Von abgestorbenen Hautresten jetzt zurück zum Whisky?
Das kommt auf jeden Fall
in den Folgentext. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? Was haben wir denn hier? Wie viele Jahre haben wir? Erzähl doch mal.
Wir erzählen über einen weiteren 12-jährigen Whisky, ein weiterer Wilson & Morgan aus der Signature-Serie und wir sind hier bei 12 Jahre Colila.
Wenn du riechst, hast du, finde ich, die Insel Islay in der Nase. Du merkst aber auch sofort, ich bin nicht auf Süd-Islay, also das ist kein Ardbeg, das ist kein Laphroaig. Es ist aber ein schöner Rauch dabei. Die Auswahl geht dann schon stark nach unten. Und was ich bemerkenswert finde, so ein typisches Thema auf Inseln, ist immer maritimer Whisky. maritim und Seeluft und oh, und wie oft habe ich mir gedacht, ich suche bis heute und habe es nicht gefunden. Aber hier, finde ich, hast du eine Gischt in der Nase.
Ja.
Peitschendes Salzwasser. Hier hast du einen richtig schönen maritimen Charakter. Du hast nämlich nicht nur Rauch, der aber nicht überdominiert, genau, sondern einen starken, aber angenehmen Rauch. Aber du hast so eine torfige Salzigkeit. Wie wenn du die Gischt am Meer riechst. Du sitzt am Meer, das Wasser peitscht vor dir hoch und du hast diesen jodsalzhaltigen Geruch in der Nase und das ist in diesem Whisky drin.
Und das fliegt dir so ins Gesicht, so die Gischt.
Ja.
Die leichten Wassertropfen.
Ja.
Wie als wenn du im Nebel stehst. Mhm. Und das ist dieser Whisky für mich. Perfekt.
Also wenn du einen richtig Schlechtwettertag erwischt in St. Peter-Ording, dann nimm ihn mit in das Tasting.
Der ist mit auf jeden Fall in einigen Tastings mit einem Wort. Es gibt den noch als Fassstärke und es gibt den noch, ja, wer ein anderes Finish, erzählst du sicherlich gleich noch. Habe ich aber selber noch nicht probiert. Ich habe nur mitbestellt mit Virgin Oak Finish.
Ja.
Und dann aber mit 100 UK Proof.
Ja.
Mhm. Habe ich nicht, aber ich habe ihn selber noch nicht probiert.
Ja.
Ich bestelle selten Whisky blind. Da ich diesen kenne und die Fassstärke kenne,
ja,
musste ich den einfach mal mitbestellen.
Klingt,
ich bin gespannt. Los. Ich habe eine Kiste davon mitbestellt. Wie der schmeckt, werde ich demnächst mal testen und dann auch im Podcast erzählen.
Mega. Also das ist sehr gespannt. Klingt sehr folgerichtig. Wir sind hier ja bei, in Anführungszeichen, nur 48%. Virgin Oak klingt richtig spannend, weil was haben wir hier? Ich finde, der Klassiker bei Islay Whiskys ist die Ex-Bourbon-Reifung. Und hier wurde ganz klassisch in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Und dann gab es aber nochmal on top ein 56 Monate langes Finish in First-Fill-Ex-Bourbon-Fässern. Das heißt, so wie wir vorhin Oloroso mit Oloroso-Finish hatten, haben wir hier Bourbon mit Bourbon-Finish.
Die Frage, kannst du bei fast 5 Jahren noch von Finish sprechen?
Das ja, ist, ja, eigentlich schon.
Vielleicht.
Das erste Fass war kein First Fill Bourbon. Ja. Aber was es halt macht, First Fill Bourbon macht immer Vanille. Vanille und Zitrusnoten. Und das hast du hier deutlich. Und ich glaube, das wurde nochmal potenziert. Ich habe ihn nicht vorher getrunken vor dem Finish. Aber ich glaube, das ist das, was passiert ist. Aber es werdet ihr gleich schmecken. Also, Slanche.
Slanche. Slanche. Absolut folgerichtig. Das, was die Nase vorbereitet, wird genau am Gaumen eingehalten.
Und für mich noch kommt noch eine ganz prägnante Note dazu. Das sind krosse Bananenchips. Ganz hauchdünn.
What? Ich stelle eine ganz krasse Süße schon wieder fest. Ja. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber oder ob das so ein Wilson-Morgan-Ding ist, aber wirklich für diesen rauchigen Whisky und ich finde, er ist im Geschmack nochmal deutlich rauchiger, als er im Geruch ist.
Definitiv. Das
entwickelt sich dann richtig, aber gut, positiv, auch immer noch sehr maritim von der Note her, was ich sehr, sehr bemerkenswert und angenehm finde. Eine krasse Süße, die mitkommt und das ist besonders bei diesem rauchigen Whisky.
Aber ich habe diese Süße auch, diese vanillige Süße schlägt fast schon ins Karamellige um, liegt natürlich an den Bourbonfässern, ist aber ultra harmonisch.
Ja genau, es ist nicht drüber. Es ist wirklich ultra harmonisch, dieser Whisky. 48%, wirklich toll eingebunden, schmeckst du nicht, meiner Meinung nach. Der hat Power, ja. Der kommt, der bringt Geschmack. Alkohol ist ein Geschmacksträger wie Fett.
Ja.
Das merkst du, ist wie ein Ribeye im Endeffekt. Das hat Power und er macht richtig Spaß.
Ich kann dich sowas von verstehen, dass du die Fassstärke gekauft hast. Da kannst du nichts mit falsch machen.
Aber auch hier schwingt dann die Fruchtigkeit wieder mit. Das kommt, glaube ich, auch durch die Süße in Verbindung mit dem Rauch. Das kombiniert sich wieder so, wie gerade die Farbmischung, zu so einer Fruchtigkeit. Weil eigentlich ist der Rauch dann so ein bisschen konträr, aber es kommt dann doch durch. Und es ist, ja, bananig, beziehungsweise für mich ist es tropisch. Jetzt nicht in Richtung von einer Mango oder Maracuja,
nee,
aber so ein bisschen tropisch fruchtig schon.
Ich streng mich richtig toll an, gerade diese Banane rauszuschmecken und ich scheitere.
Die Fassstärke hat die Maracuja. Spoiler.
Ein Nachbarbaum weiter nach rechts.
Also im Vordergrund steht die Rauchigkeit, ne? Das darf man nicht verkennen. Das muss man wissen, wenn wir jetzt hier über Fruchtigkeit oder Südfrüchte sprechen. Aber sie kommt halt im Hintergrund und ergänzt das Ganze. Und das ist das Wichtige. Und gerade im Abgang wird es bananig, da gebe ich dir recht. Gerade im Abgang. Mhm. Da muss ich drauf konzentrieren. Du suchst immer die Banane.
Ja, ich suche
immer. Findest die Melone.
Ja, ich.
Hast du schon mal Banane gegessen?
Ich bin, weißt du, tatsächlich, was das ist? Ja, ich weiß, mein was Gott, das ist. Ich bin tatsächlich kein Bananenfan.
Das ist das, also, rote Runde, ja, ne? Weißt
du? Ich bin mit Eltern aus der DDR aufgewachsen. Ich hätte viel mehr Verständnis haben müssen. Oh mein Gott.
Wir hatten gar nichts.
Ja, das, hör mal, bis ich verstanden habe, dass das Grüne keine Banane ist. Das hat gedauert.
Gerade beim nicht rauchigen Ardmore waren wir ja wieder mit einem satten Age-Statement unterwegs. Wir sind jetzt wieder jünger. Der Ardmore gerade ist auch ein bombastisches Preis-Leistungs-Verhältnis mit auch zwischen 50 und 60 Euro. Philipp, was muss man auf den Tisch legen, um jetzt diesen Colila zu kriegen?
Aber ich müsste in die Liste gucken. Du hast, glaube ich, aber auf dem Plan.
Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Den Corilla habe ich auch nicht auf Schlag gefunden. Deswegen bin ich, was den Preis
aber hier angeht. Aber was sagst du, der Atem auf 50, 60?
Ja.
Da hätte ich mehr geschätzt.
Ja. Sicher? Auf der Homepage von Wilson und Morgan selbst, ja.
Also da hätte ich gedacht, der geht ein bisschen höher, muss ich ehrlich sagen. Also rein vom Geschmacksprofil. Ne, wenn du das vergleichst mit anderen Whiskys, da hätte ich gedacht, das gehen wir eher so Richtung 70, 80. Ist jetzt ein kleinerer Unterschied, aber da hätte ich gedacht, das könnte realistisch sein.
Der Atmo liegt bei 65 bis 70.
Dann habe ich wohl ein Angebot gespottet, wo ich vielleicht gleich zuschlage.
Kann sein. Und der Kaila liegt bei 60, 65 Euro.
Okay, das ist aber auch super preiswert.
Ja.
Ich habe den Bug gefunden in meiner Preisangabe. Es ist ein Shop in UK.
Okay.
Vor Steuern und Versand. Das heißt, wir sind dann genau in der Price Range, die du gerade genannt hast.
Tax.
We put the tariffs on them.
Tariffs.
Ja, haben sie gemacht. Was war bisher euer Favorit? Wir haben jetzt 5 Destillate.
Oh, das ist schwer.
Bei mir ist es nicht so schwer. Ich entscheide mich gerade zwischen 2 Whiskys. Das ist der Glenlossie.
Lustig, muss ich ein bisschen lachen. Ich auch.
Echt?
Also ich bin auch unentschlossen, aber Glenlossie. Und es gibt nur einen zweiten.
Ja, bei mir ist das zweite der Oloroso mit Oloroso Finish.
Oh, krass.
Das sind meine beiden Favorites bisher und es würde mir richtig schwer fallen, mich da jetzt zu entscheiden.
Ja, bei mir ist es auch Glenlossie, weil für den Einsteiger super. Glenlossie oder Kleinleash. Aber ich muss halt sagen, der Kleinleash ist einfach, ich bin auch ein großer Fan dieser Wachsigkeit. Ja. Die hast du so selten, die gefällt mir so gut. Das ist so ein Anzeichen unheimlicher Reife und Erwachsenheit. Der Kleinleash und direkt darauf folgt der Glenlossie und dann kommt für mich aktuell der Oloroso Oloroso.
Wir verstehen uns blind.
Siehst du. Richtig cool. Geschmäcker können so verschieden sein und doch
und
so
gleich. Und das ist das Schöne.
Und das ist, genau, das ist das Schöne. Und warum sitzen wir hier? Weil wir alle ein Luxushobby haben. Und warum hört ihr uns zu? Weil wir alle das gleiche Luxushobby haben.
Das ist so. Es braucht kein Mensch, aber wir mögen es gerne und es macht uns glücklich. Das ist
wunderschön. So, ich brauche jetzt eure Gläser. Schön, dass ihr schon ausgespült habt.
Mhm.
Ich brauche jetzt eure Gläser. Ihr dreht euch bitte um.
Mhm.
Hört nicht hin und ich mache auf.
Ja.
So, ausnahmsweise darf ich aufmachen.
Gespannt wie ein Flitzebogen sind wir.
Ein schöner Plop.
Der war gut.
Vor allem ist kein Spaß, wir haben uns wirklich rumgedreht gerade.
So, ihr dürft wieder gucken.
Bombastisch.
Das war dein Glas.
Jawohl.
Ich sehe nur rote Banderole.
Das war dein Glas. Rote Banderole.
Danke sehr.
Das heißt 100 UK Proof und das heißt 57,1%.
Yes.
Mehr verrate ich nicht.
Schöne Maßeinheit, dieses UK Proof. Also wenn ich Proof lese, 100 Proof, bin ich sofort in Amerika, bin ich sofort bei Bourbon. Aber wir wissen, Wilson & Morgan ausschließlich Scotch. Deswegen bin ich richtig gespannt. Also es heißt ja auch UK Proof und nicht richtig, USA Proof.
Genau. US Proof ist anders. Das ist, glaube ich, ich weiß aber nicht genau wie viel Prozent. Bin ich raus, wie gesagt, Schottland.
Da sind, also lass mich schlagen, auf jeden Fall gibt es wieder einen Shitstorm, aber aus dem Kopf sage ich mal, 50,5% ungefähr ist 100 Proof. Aber ich bin mir absolut nicht sicher, um den Dreh ist es.
Kann ich nicht so sagen.
Das macht auch nichts, weil wir sind ja in UK.
Die Farbe geht jetzt am stärksten heute Abend in die Riesling-Richtung. Sehr, sehr hell.
Wow.
Absolut. Sehr, sehr hell.
Ja. Ich sage immer so liebevoll fassgelagerter Korn von der Farbe her. Auch wenn das, glaube ich, ein bisschen hochwertiger ist.
Ja, weil du Nordkopf bist.
Das ist richtig.
Da gibt das nur Korn herum.
Ja, aber ich finde Korn Affontau richtig lecker. Junge, Junge, ist das eine Nase.
Oh, yo. Das ist besonders. Richtig.
Ihr wisst ja nicht, was es ist.
Nee, keine Ahnung.
Und darum soll es jetzt gehen. Wir machen ein kleines Blind Tasting. So, und ihr erklärt mir jetzt, woher kommt der aus Schottland?
Ich erkläre dir erstmal, dass man nicht riecht, dass der über 50% hat. Das finde ich schon gut.
Ja. Sehr gut eingebunden.
Dann dürft ihr mir auch sagen, welche Destillerie. Also woher und welche Destillerie.
Wisst ihr, schon reibt der Johannes wieder die Hände.
Ja, ich reibe mir die Hände, um den Philipp-Trick zu machen.
Und Erdnussschalen?
Desinfektionsmittel.
Das ist kein Kaila.
Oh, schwierig. Ganz schwierig.
So, ich habe das Glas ausgespült, aber was leicht Rauchiges ist noch da.
Ich habe das auch. Deswegen auch meine Intention mit der Hand, um dann zu sagen, welcher Isla Whisky ist es. Ich hab diese Rauchnote auch, aber es ist, finde ich, kein Inseltorf.
Nee, ist auch keine Frucht da drin, großartig. Der ist eher nüchtern.
Nee, wir haben was anderes, ganz prägnantes. Wenn ich das rieche, bin ich sofort in dieser Destillerie. Aber das ist ja sehr subjektiv.
Ja.
Für mich ist es eine Note und das ist emotional verknüpft, diese Note. Ich habe ihn auch blind verkostet beim ersten Mal. Für mich ist es genau, und ich habe richtig gelegen, für mich ist es genau diese Destillerie.
Krass.
Weil ich erkenne die unter 150 Destillerie, 152 sind es, glaube ich, aktuell, erkenne ich die blind, diesen Geruch.
Das ist krass. Mein Wild Guess kann dann schon nicht mit deinem überein. keinen Stimmen. Ich hätte blind gerochen auf Wolfburn getippt, das heißt Festland, aber trotzdem etwas rauchig kräftig im Norden. Nur die ist noch so jung, dass ich nicht glaube, dass Wilson und Morgan dafür ein über 10-jähriges unabhängiges Destillat haben kann.
Weißt du 10 Jahre? Weißt du das Alter? Ich habe es nicht verraten.
Nee, ich weiß, aber ich glaube, wir sind nicht im einstelligen Bereich.
Und ich meine, Wilson und Morgan fängt unter 10 Jahren nicht an. Ich glaube, da rührt es her, dass die sagen 10 Jahre bis 30 oder was, aber unter 10 Jahren machen wir nichts. Also du findest keinen 6- oder 8-Jährigen.
Das könnte sein, ja. Wolfburn, nur kurz als Info, 15 Jahre. 15.
Ja, es gibt mittlerweile auch schon ältere. Das ist,
der 12er ist der älteste, ist gerade rausgekommen. Ja. Und da Wolfburn, wir machen mal einen kurzen Zeitstep.
Ja.
Da Wolfburn für sich entschieden hat, zu sagen, wir wollen Whiskys rausbringen, die man immer trinken kann, immer kaufen kann, haben sie nicht nach 15 Jahren ihren ersten 15-Jährigen rausgebracht, wie andere das machen, um das zu limitieren, die Preise hochzusetzen, sondern sie haben gesagt, sie bringen nach 15 Jahren ihren ersten 12-Jährigen raus. Das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und da ist der 12-Jährige rausgekommen, ein grandioses Destillat, meiner Meinung nach. Ich bin da auch so ein bisschen emotional verhaftet. Ich war damals zur Eröffnung da bei Wolfburn, durch Zufall. Ich wusste das nicht.
Ja, geil.
Damals die North 500 gefahren. Da war es noch nicht die North 500. Also hat nicht irgendein Magazin gesagt, das ist jetzt die schönste Küstenstraße Europas. Da kannte das keine Sau. Und da war ich zufällig da und die haben genau an dem Tag das erste Fass befüllt.
Ein geiler Zufall. Wolfburn ist tatsächlich so eine Destillerie, wo man immer sagt, oh, das ist eine junge Destillerie. Ja, aber mittlerweile ist es halt gar nicht mehr so.
Es ist auch keine, also ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen wie so eine historische, schöne Bilderbuchdestillerie. Es ist eine schwarze Lagerhalle. So, nichts anderes. Da steht alles in einem Raum. Da kannst du quasi, wenn du am Tastingtisch im Besucherzentrum stehst, kannst du gleich die Brennblase anfassen. Weil alles nur ein Raum ist.
Das ist auch geil.
Wie bei Glasgow.
Ja.
Glasgow 1770, genau das gleiche. Aber trotzdem cool.
Ja.
Coole Destillerie, die machen alles per Hand. Also lohnt sich. Wenn ihr es noch nie probiert habt oder den 12-Jährigen noch nicht probiert habt, macht es.
Mache ich sehr gerne.
Preis-Leistungstechnik liegt ja bei 55 Euro, glaube ich, roundabout.
Boah, das ist wirklich fair.
First Release, 12 Jahre, mega. Aber kommt zurück hier. Ich würde sagen, probiert mal einen Schluck.
Ja, dann probieren. Ja, Nase, Rauch, Frucht, aber untergedrückt, schwer riecht er. Er suggeriert eine Süße in der Nase. Ich bin gespannt, ob sie im Geschmack auch rauskommt.
Ja.
Slanche, mein Freund.
Slanche. Kräftig. Du merkst hier die Prozente im Geschmack, nicht im Geruch, aber im Geschmack. Der schiebt ein fast gummiartiger Rauch, nicht wahr? Also wenig so Eidertorf, sondern gummiartiger Rauch. Süße, viel Süße. Sie ist im Geschmack extrem stark da.
Ja, ich glaube, der will kräftig und süß sein. Ich glaube,
er ist kräftig und süß.
Ich glaube, wir sind auch bei einer satten Altersangabe. Also wir sind, wir sind beim zweitältesten Whisky des Abends.
Ich sag, das verrate ich, wir haben nur Ex-Bourbon-Fässer.
Krass.
Krass viel Süße da
rausgezogen. Ein Ex-Bourbon-Fass.
Okay.
Nix
okay,
Finish, okay. Nix umgefüllt. Ein Ex-Bourbon-Fass.
Also, wer macht denn so eine, kannst du dich an die S-Bahn-Bremse erinnern.
Ja.
Wer macht denn so eine Gummi-Rauchigkeit? Das schmeckt halt weniger nach dem typischen Eidertorf, wie man ihn kennt. Ne? Sondern eher so eine Brenner, Kunststoff, Brenner, Gummi. Kennt man von vielen Destillaten
Im Rauchigkeit. Eher im Bereich Skandinavisch als im Bereich Schottland.
Ja, habe ich jetzt nicht.
Ich möchte mal Folgendes mit euch ausprobieren.
Ja.
Ich weiß, dass du unten Destillat von dieser Destillerie hast als Originalabfüllung.
Oh.
Und wenn ich darf, würde ich gerne einmal runtergehen. Ihr macht die Augen zu. Ihr riecht mal an diesem Destillat.
Ja, klar,
und guckt,
natürlich.
Ob das passt.
Bedien dich.
Jetzt bin ich richtig gespannt.
Weil das schließt. Jetzt irgendwas erzählen und ich gehe mal eben runter.
Das schließt automatisch zwei von meinen Tipps aus. Weil durch den Hinweis, wir haben Ex-Bourbon und wir haben Rauch, bin ich sofort tatsächlich auf Eiler. Auch wenn ich nicht den klassischen Eiler-Rauch habe. Aber irgendwie passt es für mich. Und dann hätte ich entweder gesagt...
Ich bin nicht auf Eiler.
Du bist nicht auf Eiler.
Nee.
Also ich hätte dann blind getippt, ohne jetzt Philipps dritten Hinweis, hätte ich gesagt Brugladdick oder Bonnehaven. Von beiden weiß ich, dass keine Originalabfüllung in deinem Keller steht.
Ich habe einen Lady unten.
Du hast einen Lady unten?
Einen Lady habe ich unten.
Okay, dann ziehe ich
den Bäre Bali.
Dann, der ist gut. Aber dann ziehe ich meine Vermutung zurück und sage, es ist Brugladdick. Wie leise dieser Mann gehen kann.
Augen zu.
Ja, ich gucke weg. Augen zu.
Ach, hör doch auf.
Es ist ganz anders.
Also die Nase in dem Single Malt, dem mir gerade unter den Kolben gehalten wurde, bin ich bei der grünen Flasche.
Was? Wirklich?
Ich habe gerade ein bisschen Phenol gehabt. Ich sag Lafroig.
Das ist Lafroig.
Das ist
ist jetzt der Select, den du unten hast.
Wahnsinn.
Der 10er passt optimal. Wir haben einen Laphroaig, 11 Jahre alt,
nee.
2014 bis 2026,
nee.
220 Flaschen, in Fassstärke, also Fassstärke. Und genau das erkenne ich wieder.
Junge, das ist ekelhaft. Weißt du, was richtig witzig gewesen wäre, wenn jetzt der Philipp unten im Keller dein Kerl das aufgerissen hätte, um uns einen Geruch
zu Nein. Ich hatte jetzt nur den Select zu behalten. Beim 10er merkst du es deutlich. Ich habe die Perverkostet. Krasses Zeug, sehr ähnlich. Der hat ein bisschen mehr Süße hier als der 10er. Der geht Richtung Fassstärke, nur die Fassstärke. Ich persönlich finde die Fassstärke von Laphroaig, die eigene, dieser hier hat ein bisschen mehr Power.
Mhm.
Der hat noch mehr Power als die eigene Fassstärke. Der hat noch mehr Geschmack, hat noch mehr Komplexität. Und das mag ich und das ist für mich mit der beste Laphroaig, den ich jemals genommen habe.
Das ist wirklich, wirklich gut und stabil. Wir durften, mussten in einem Blind-Experiment während einer Folge auch mal einen Laphroaig in Fassstärke verkosten. Vom lieben Sascha Kress, Ruhrpol Whisky und sein Hund. Der hat uns ja einfach mal ein Paket geschickt, völlig unaufgefordert gesagt, so
genau.
Hier, das sind die 4 Whiskys, trinkt. Und ich glaube, das war Batch 16 oder 17 vom Fassstarken. Und der erinnert mich wirklich auch sehr stark daran, weil der hat uns damals auch komplett verarscht. Der hat uns komplett verarscht vom Finish, von allem, was wir drin hatten. Der ist wirklich stabil.
Aber nimm jetzt nochmal einen Schluck, der verändert sich. Der verändert sich extrem und dann habe ich immer dieses typische Laphroaig, was mich an Laphroaig erinnert. Ich habe eine Assoziation mit Laphroaig, wie gesagt, ich habe ja erzählt, das ist der erste Whisky und deshalb habe ich ihn heute, also der erste Whisky, den ich getrunken habe, den ersten Single Malt Scotch Whisky, den ich jemals im Glas hatte, den ich ausgespuckt habe. Und ich habe ihn ausgespuckt, weil ich das Gefühl hatte, ich lecke mit meiner Zunge an einem Hansaplast-Heffpflaster.
Ja, wirklich.
Und das ist eben genau der Punkt. Jetzt im Blinden hatte ich diese Phenolnote nicht. Und jetzt ist sie viel, viel mehr da. Wenn du das weißt, dann denkst du direkt, aha, ich assoziiere es damit. Weil das ist immer das typische Laphroaig. Phenol, Heftpflaster ist vielleicht das, was ich gerade mit Gummi meinte, mit S-Bahn-Bremse. Dieses
S-Bahn-Bremse,
mega.
Passt.
Das ist dieser Phenol, das ist das Heftpflaster. Aber wenn du nicht weißt, das ist der Laphroaig ist, dann hast du vielleicht eher die S-Bahn als das Heftpflaster.
Wahnsinn.
Für mich ist es das Heftpflaster, für mich ist es der Quartercast, für mich ist es genau das. Und für mich ist es Laphroaig. Ich habe den, wie gesagt, blind probiert auf der Village. Und für mich, ich habe sofort gesagt Laphroaig. Ich habe gerochen zweimal, zack, Laphroaig. Weil es für mich genau dieses Hansaplast Heftpflaster ist, an dem ich lecke. Habe ich noch nie gemacht, aber das, so stelle ich mir es vor.
Da haben wir gleich eine Aufgabe.
Ja,
hast wirklich. Du welche da?
Ich weiß nicht, ob sie Originalmarke ist, aber ich habe auf jeden Fall Pflaster.
Ich glaube, das ist wichtig. Wir reden ja auch über Laphroaig und nicht über...
Ja, eben ne? Muss schon.
Ben Bracken.
Oh, richtig cool. Philipp, was steht denn bei dir dieses Jahr noch so Cooles an? Also jetzt wirst du ja wahrscheinlich, also ich werde nicht danach fragen, welche Whiskys du rausgeworfen hast, um Wilson und Morgan zu integrieren. Aber ich frage dich, was hast du damit noch vor?
Mit Wilson und Morgan?
Ja.
Um einiges. Unter anderem wird es bald ein Online-Tasting geben.
Mhm.
Mit Wilson und Morgan 6 Abfüllungen und da ist auch ein bisschen was dabei, was ihr heute probiert habt. Das Line-Up ist noch nicht ganz fest.
Mhm.
Also wer da Wünsche hat, kann sich gern bei mir melden. Von dem, was er jetzt gehört hat. Und das findet statt im April. Und ich gucke mal gerade, weil ich will das jetzt kein falsches Datum nennen.
Wenn ich es im Kopf habe, ist es der 23.
Ja, ich auch. Richtig. 23.04. ist ein Donnerstag. 20 bis circa 22 Uhr. Oh, Moment. Ist ja Donnerstag, fast Wochenende, kann man sagen.
Ist der kleine Freitag.
Und wer der Bock drauf hat, der meldet sich einfach an. Kostet 55 Euro inklusive Versand. 6x2 CL. Ich denke, es ist ein fairer Preis.
Definitiv.
Alles durch die Bank weg dabei von Wilson Morgan. Und ich habe noch einige andere schöne Abfüllungen dabei. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie das Line-Up sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der Laphroaig mit dabei ist. Aber es gibt auch noch ein Tobermory 18 MPX-Fass. Es gibt noch ein Glenmorangie 18, ein Glen Grant 22.
Junge.
Also wir haben immer ein bisschen Spielraum, also einiges, was ihr nicht kennt. Der Kaila mit Virgin Oak Finish, das auch, meine ich, über 30 Monate geht. Spannende Nummern. Wer Bock hat, dabei zu sein.
Mach uns das auch ein bisschen leichter. Hör mal, jetzt sei doch nicht so, also jetzt hast du uns schon gezwungen, über Wilson und Morgan zu sprechen und die Leute haben so lange zugehört und mussten nicht nur wie sonst Johannes ertragen, sondern auch noch dich. Jetzt entschädige sie doch ein bisschen. Was können wir denn für die armen Leute da draußen tun?
Komm, ich will nicht so sein.
Du bist halt ein gut Mensch auch.
Ja, ja, ich liebe es ja. Ich mache das ja mit Leidenschaft. Ich habe ja mein Hobby quasi zum Beruf gemacht.
Ja, du liebst meine Menschen.
Berufung. Ich lebe es. Ich liebe auch euch, alle, die mit Whisky zu tun haben. Und aus dem Grund verlosen wir ein Online-Tasting-Set.
Geil. Gratis dabei sein. Bei diesem fantastischen Tasting mit unter anderem den Whiskys, die wir hier gerade verkostet haben. Ein paar werden dabei sein. Ich würde vorschlagen, folgt uns doch einfach beiden auf unseren Instagram-Kanälen.
Sehr gerne.
Whisky 84 Grad und Whiskast und kommentiert unter einem unserer Profile. Es ist egal, welches ihr nehmt.
Das ist egal.
Kommentiert einfach mal euren Lieblingswhisky, was euch besonders gut gefällt, was ihr besonders gern mögt.
Vielleicht und in einer kleinen Story auch.
Oh. Also ihr dürft doch ein bisschen bemühen, finde ich.
Na klar. Das finde ich gut. Und dann verlinkt sehr gerne einen Freund, eine Freundin da drauf und mit etwas Glück habt ihr, wenn ihr das Ganze teilt, dann ein Gratis-Set für die Teilnahme an Whisky 84 Grad Philips Tasting mit diesem wundervollen Destillat gewonnen.
Ja, und Geil. Ihr seid natürlich auch dabei, ne? Also ich lade euch natürlich auch ein. Ne?
Beim Gewinnspiel?
Nee, nicht beim Gewinnspiel, sondern beim Tasting.
Ah!
Also tragt euch das in den Kalender ein.
Alle zusammen.
Und vielleicht dürft ihr auch was erzählen.
Alle drei zusammen.
Lass uns das zusammen moderieren.
Oh, was heißt dann erzählen wir auch.
So ganz spontan.
Das finde ich gut.
Finde ich mega.
Das finde ich gut.
Und dann,
finde das bombastisch.
Dann haue ich jetzt einen raus, so ganz spontan. Ne?
Ja, dann.
So, und das wird es in den Shownotes, wird es einen Link geben zu dem Tasting-Set, was man kaufen kann, was man bestellen kann. Komm, ich haue noch einen Gutschein raus für das Tasting Set. Jetzt, also wir haben es nicht abgesprochen. Ihr wisst davon noch nichts. Statt 55 Euro, 45 Euro inklusive Versand.
Hörer dieses Podcasts sind einfach ohnehin unheimlich privilegierte Menschen. Und heute noch mal mehr, weil sie an der Teilnahme extrem viel Spaß haben können. Ja. Entweder ihr gewinnt es oder ihr nehmt subventioniert quasi durch uns an dieser wundervollen Veranstaltung teil.
Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn ihr dabei seid. Wir das auch. Ganze ist limitiert.
Jetzt noch zwei Plätze weniger.
Mindestens,
vielleicht vier.
Genau, also das Ganze ist limitiert und deshalb schnell sein lohnt sich. Gewinnspielauslosung machen wir, ich würde sagen, nachdem der Podcast rausgekommen ist, 2 Wochen, finde ich fair.
Ja, sehr fair.
Quasi ich auch. 2 Wochen lang
im Detail. Ihr habt 2 Wochen Zeit, schaut in Instagram rein, richtig. Wählt entweder Philipp oder uns aus, kommentiert, verlinkt und liked.
Richtig, ich kann euch aber nicht garantieren, dass nach diesen 2 Wochen noch Tasting-Sets da sind, das muss ich dazu sagen. Das also stimmt. Wer unbedingt dabei sein will, der sollte sich einfach anmelden.
So ist es. Ja, fairer Deal.
Absolut. Fertig.
Absolut.
Richtig geil.
Wir haben ein Date.
Ja.
Am 23. sehen und hören wir uns wieder.
Noch habe ich nichts im Kalender. Das ändert sich jetzt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt schon.
Mega. Cool. Ich freue mich sehr.
Wir auch. Sehr. So eine spontane Aktion. Ja. Finde ich sehr gut.
Jetzt lassen wir das Ganze nochmal sacken. Lassen wir uns den Abend durch den Kopf gehen, im positiven Sinne. Und ich habe...
Aber einen habe ich noch.
Du hast noch was?
Ich habe noch was.
Oh.
Komm, ganz spontan. Wer mal Bock hat, Whisky richtig zu erleben. Draußen, in der freien Natur, mit den Naturgewalten, mit den Geräuschen, mit den Vögeln, im Wald, auf dem Berg. Dem würde ich sehr empfehlen zu den Whisky-Wanderungen oder Whisky-Spaziergängen. Also es ist das Gleiche im Endeffekt. Nur in Heidelberg macht man Whisky-Wandern, beziehungsweise in Würzburg oder so, wenn es ein bisschen bergig ist. Mhm. In Hamburg geht man spazieren. So, das ist der Unterschied. Im Endeffekt ist es das Gleiche, nur es hat andere Namen, je nach Stadt. Wer da mal Lust hat, dabei zu sein und wer ja Hörer jetzt zum Schluss noch ist und uns zugehört hat, der soll auch belohnt werden. Da gibt es einen Gutscheincode, den seht ihr in den Shownotes. Und der bringt nochmal 20% Rabatt.
Nein.
Auf jede Wanderung oder jeden Spaziergang mit mir. Wie gesagt, deutschlandweit bin ich unterwegs. Wer da Bock drauf hat, macht es einfach. Wie gesagt, Gutscheincode und Link steht dann in den Shownotes. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, den einen oder anderen von euch dann kennenzulernen. Ich habe ja schon gehört, eventuell seid ihr Mai dabei. Ich freue mich.
Mega. Schön. Vielen, vielen Dank. Das ist mehr als attraktiv. Jetzt würde ich sagen, schlag zu. Macht den Philipp nackig und lasst sacken, was ihr hier gehört habt. Wilson & Morgan ist auf jeden Fall mal einen Gedanken wert. Schadet nicht, sich das mal einzuverlassen. Bleiben, können wir, glaube ich, sagen. Geschlossen.
Ja.
Sehr, sehr interessant. Man merkt, dass die Qualität sehr, sehr hoch ist. Philipp, wir danken dir nicht nur für deinen Besuch und deine Teilnahme in unserem Podcast, dass du uns die Zeit geopfert hast, uns hier zu bereichern, sondern auch, dass du uns auf dieses fantastische Destillat und damit etwas ganz Neues gebracht hast, was heutzutage, glaube ich, nicht mehr ganz so leicht ist. Das hast du geschafft und zwar in exzellenter Qualität.
Danke.
Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Schätzen.
Danke mir, dass du da bist.
Hat richtig Bock gemacht.
Dann sehen und hören wir uns demnächst noch öfter.
Ich würde mich wahnsinnig freuen.
Genau, also, das wird passieren.
Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit der Folge und dann bis bald.
Bis dann schon, mein Freund.
Tschüss zusammen.
Tschüss.